Venture und Adventure sind für mich zwei Dinge, die sehr nah miteinander gehen, weil man geht bewusst Risiko ein. Wenn wir es schaffen, Schall besser zu kontrollieren, als das heute möglich ist, dann haben wir schon ein riesen Marktpotenzial. Plötzlich sitzt du in der spektakulärsten Veranstaltungshalle der Welt mit dem größten Audiosystem der Welt, was du mit deinem Team entwickelst, ausgedacht und gebaut hast. Sphere ist so abhängig von dieser Technologie. Der ganze Venue funktioniert nur jetzt und auch alle zukünftigen Venues mit Holoplot-Technologie. Die menschliche, persönliche Experience wird, glaube ich, in Zukunft ein sehr hohes Gut werden, in jeglicher Form.
Ihr hört Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus. Von 1E9, eurer Community für Zukunftsoptimismus.
Hallo Thomas, freue mich auf unsere nächste Episode Deep Tech Unlocked. Dieses Mal sprechen wir über ein Thema, das auch mich jeden Tag in meinem Wohnzimmer beschäftigt. Nein, wir reden weder über Gardinen noch über Saugroboter, sondern über das Thema Audio. Und bevor wir da auch tiefer einsteigen, habe ich so ein kleines, na nicht Rätselspiel, aber mal schauen, so ein bisschen dein Wissen testen heute. Aus welchem Land kommt denn die Entwicklung von MP3?
Ja, das, da hast du mich jetzt natürlich Gott sei Dank gut vorbereitet erwischt. Das ist ja eine ganz bekannte Geschichte.
Das dachte ich mir.
MP3 kommt aus Deutschland, wir wissen es aus der Fraunhofer-Welt. Ich könnte dir jetzt nicht mehr ganz genau das Jahr sagen, aber ich erinnere mich deswegen so gut, weil es ja immer eine ganz große Geschichte war, so für welche neuen Innovationen steht Deutschland eigentlich, die dann aber vollkommen woanders kommerzialisiert werden. Und da war MP3 ja immer das absolute Paradebeispiel. Insofern, aber es passt hier natürlich hervorragend. Zu unserem Thema heute.
Ja, und an Thema MP3 kann man, glaube ich, noch viel mehr ableiten, aber es ist auf jeden Fall, ohne das wäre die heutige Musikindustrie so kaum denkbar. Ich habe dir einen einfachen Einstieg gegeben, jetzt machen wir es ein Stückchen schwerer. Das erste praxistaugliche Tonbandgerät. Aus welchem Land?
Also wenn ich jetzt sagen würde, Deutschland, wäre es ein bisschen zu einfach, oder?
Nein, es ist Deutschland, es ist genau richtig. ARG, BASF in den 30er Jahren ist der Ursprung moderner Tonstudios. Nächste Frage. Entwicklung der Stereotechnik. Aus welchem Land?
Also ich, jetzt sage ich einfach mal Deutschland.
Du hast das Muster erkannt. Da sieht man einfach auch nochmal, was du für ein smarter Kerl bist. Und ist ja auch in diesem Zeitraum 30er, 40er Jahren in Deutschland entstanden und heute weltweiter Standard. Das Gleiche gilt übrigens, ich frage ein bisschen anders, mit aus welchem Land stammt das Mikrofon, mit dem zum Beispiel The Beatles oder Frank Sinatra
aufgesungen
haben?
Oh, das kommt auch aus Berlin. Und da bin ich jetzt sehr gut vorbereitet, Thorsten, weil ich mir nämlich mal angeguckt habe, was haben wir denn eigentlich für Unternehmen in diesem Bereich, die so typische Hidden Champions sind. Und man sagt, naja, man hat den ein oder anderen Namen gehört, aber vielleicht nicht alle, aber sie sind absolut wichtige Player in ihrer Nische und in dem Fall kannst du wahrscheinlich nur von Neumann sprechen, die 1928 in Berlin gegründet wurden und soweit ich weiß mittlerweile zu Sennheiser gehören, die ja auch eines dieser tollen Unternehmen sind, die man vielleicht, weil es eben auch eine Consumer Brand ist, dann wahrscheinlich schon kennt als Name nahe Hannover, gegründet 1945. Und so ein anderer Hidden Champion, den ich noch gefunden habe, heißt D&B Audiotechnik. Die kommen ja aus dem Süden der Republik. Da geht es um Beschallungssysteme, also für Konzertsäle. Die kommen aus den Anfang der 80er Jahre. Und hat mir auch nochmal gezeigt, ja, das ist echt ein Thema, was so ein bisschen unter dem Radar läuft, wenn man über Innovation in Deutschland spricht, war vollkommen zu Unrecht. Und das ist natürlich genau der Grund, warum wir uns dieses Thema auch ausgesucht haben und heute darüber sprechen wollen.
So ist es. Wir haben eine ganz tiefe Tradition. Weltweit wird auf Basis deutscher Technologie immer noch Audio Experience geliefert und jeden Tag gehört. Und von daher fand ich das ganz klasse, dass wir das auch heute so hier besprechen können. Und du hast ein Interview geführt und zwar mit dem Gründer von Holoplot, Roman Sick. Und das sollten wir uns jetzt unbedingt anhören.
Unser heutiger Gast hat eine deutsche Industrie revolutioniert, die seit fast 100 Jahren Weltmaßstäbe setzt, ohne dass das einer breiten Öffentlichkeit so bewusst wäre. Wir reden also nicht über das Auto, nicht über Maschinenbau und auch nicht über Chemie. Wir reden heute über Audiotechnik. Unser Gast ist als Außenseiter in diese Industrie gekommen. Er ist Betriebswirt und hat in seinem ersten Unternehmerleben Concept Stores für den Einzelhandel entwickelt. Für die Website seiner ersten Firma ist ihm zudem das Kunststück gelungen, einer Porno-Website die Domain abzukaufen, die er unbedingt für sein Geschäft haben wollte. Nach einem kurzen Umweg über Rocket Internet, der einzigen Zeit in seinem Leben, wie er sagt, in der er mal angestellt war, hat er 2016 Holoplot übernommen. Das Berliner Audiotech-Unternehmen hatte damals 4 Mitarbeiter und stand kurz vor der Pleite. 7 Jahre später ist Holoplot der exklusive Audiolieferant einer der spektakulärsten Event-Locations der Welt, nämlich der Sphere in Las Vegas. Vor 2 Jahren hat er die Firma an den amerikanischen Betreiber der Sphere verkauft. Seitdem ist er als Berater und Investor unterwegs und heute ist er unser Gast, Roman Sick. Lieber Roman, herzlich willkommen.
Ja, danke. Freut mich.
Ich glaube ja, dass es kein Zufall ist, dass im Englischen die Worte Adventure und Venture denselben Wortstamm haben. Ja. Vor diesem Hintergrund vielleicht, was verbindet denn den Abenteurer Roman mit dem Unternehmer Roman?
Ich glaube relativ viel, ja. Ist interessant, ich habe das noch nie so gesehen, wie du es jetzt eigentlich gerade gesagt hast, aber ich würde das absolut so unterschreiben. Ich glaube, das gibt sehr viele Parallelen, ja. Und ich bin schon jemand, der auch außerhalb meiner unternehmerischen Venture-Tätigkeit das eine oder andere Adventure sich im Leben schon, ich glaube, schon immer so rausgesucht hat, um so ein bisschen versuchen, die Grenzen zu testen, an denen ich mich nicht mehr wohlfühle. Und auch das weiterhin mache. Auch nach meinem Exit habe ich es, glaube ich, ehrlicherweise muss ich gestehen, habe ich gemerkt, habe ich das noch mal stärker vorangetrieben. Ne? Also nachdem ich die Firma abgegeben habe, war dann und dann auch die Operativ verlassen habe, habe ich dann schon gemerkt, so ein Drang, ich muss jetzt oder ich will jetzt und jetzt kann ich irgendwie, jetzt habe ich natürlich auch mehr Zeit und Flexibilität und habe mich dann direkt in das ein oder andere Abenteuer reingestürzt. Das erste war auch gleich ein bisschen sehr extrem und war schlussendlich mehr Abenteuer, als ich es eigentlich mir gehofft hatte. Und zwar war ich in der Arktis und wollte segeln auf einem Segelboot von Spitzbergen nach Grönland, also eine Überquerung der grönländischen See, weil ich segel und ja, immer mal so ein Offshore-Mehrtages-Segel-Trip machen würde, den ich alleine mir jetzt nicht zutrauen würde oder nicht machen würde und bin bei jemandem mitgesegelt. Und das ging schon so ein bisschen holprig los, dass wir technische Probleme hatten, schlechtes Wetter und dann noch ein bisschen länger in Spitzbergen hingen, aber es dann irgendwann geschafft haben, in See zu stechen und dann auch eine relativ ruppige Überfahrt 10 Tage lang hatten. Und wir wollten eigentlich in Ostgrönland in Kulusuk, heißt das, ankommen, so ein kleines Dorf in Ostgrönland. Ostgrönland ist eine der entlegensten Gegenden der Welt. Und was interessant war, war, dass wir eigentlich wussten, dass sehr viel Eis, sehr viel Treibeis vor der Küste von Grönland, von den Polen, vom Nordpol runterdrückt. Und ich hatte mich in meinem Leben vorher noch nicht mit Seeeis beschäftigt, ja, aber wenn man sich so ein bisschen da einliest, und es gibt so Eischarts, da hat man gesehen, okay, die Wasseroberfläche ist eigentlich bis zu 80% bedeckt mit Eis. Und es gibt dann so ein Buch auf jedem Boot, ja, wo dann so in den Gewässern, in denen man fährt, so die Tipps und Tricks, die man berücksichtigen muss. Wenn man da reinguckt, dann steht da drin, mehr als 10-15% sollte man eigentlich nicht befahren, ja. Und wir hatten das unserem Kapitän dann gesagt und er hat gesagt, nee, das passt schon und er weiß, er hat da bessere Infos und wir haben gesagt, okay, gut. Und dann war das echt ziemlich spektakulär, haben wir uns, das ist so ein, muss man sich vorstellen, dieses Eis, was da die Küste runtertreibt, das sind fast 200 Kilometer breit. Ja, also man kämpft sich dann im Schneckentempo durch ein Eisfeld durch, was fast komplett geschlossen aussieht. Haben wir uns ja fast über 24 Stunden lang da durchgekämpft. Und leider war es dann so, dass wir 10-15 Meilen vor Grönland im Eis stecken geblieben sind mit unserem Segelboot. Ja. Und dann die Situation hatten, dass klar war, okay, in 5 Tagen haben wir relativ starken Sturm und es nicht klar war, wie wir wieder aus dem Eis rauskamen. Und wir hatten 2 Kapitäne, die seit 30, 40 Jahren zusammen gesegelt sind, auch sehr erfahren, haben auch Weltumrundungen zusammen gemacht, haben auch einen Weltrekord zusammen aufgestellt. Und der Co-Kapitän hat direkt gesagt, wir müssen evakuieren, super gefährlich, Sturm, Eis, ja, ist nicht gut fürs Boot und wir sind sehr entlegen gegen, wir müssen hier raus. Aber er hat gesagt, der Kapitän, der ist ein bisschen schwierig und das ist sein Boot und seine Rente, das muss ich jetzt in ihn einmassieren, ja, und das haben wir dann mehrere Tage lang probiert. Also wir hingen dann mehrere Tage davor im Eis und der Kapitän hat sich tatsächlich geweigert, sozusagen den Mayday abzusetzen, ja, weil er Angst hatte, sein Boot aufzugeben. Und wir sind dann, also relativ viele Dinge sind da passiert, ja, aber im Endeffekt war das Brenzlige dann vor allem auch, und das hatte ich so natürlich auch noch nie erlebt, du treibst in diesem Eis, mit diesem Eis quasi mit einer Meile pro Stunde die Küste runter und wirst da quasi mitgedrückt. Das ist erstmal, solange du nicht irgendwo dagegen gedrückt wirst, okay. Aber dann kommen Eisberge da durchgezogen. Und so ein Eisberg, also man sieht ja immer wie so Bilder, wie groß so ein Eisberg ist, aber man kann sich es eigentlich nicht vorstellen, bis man so ein Ding mal wirklich aus der Nähe gesehen hat, wie gigantisch groß die sind. Die waren da so 150 Meter hoch, zwischen 300 Metern und 3 Kilometern breit. Und die sind dann natürlich irgendwie 1000 Meter tief und bewegen sich in eine komplett andere Richtung, als man sich mit diesem Treibeis bewegt. Das heißt, die kommen teilweise direkt einfach auf einen zugetrieben, während man die Küste runtertreibt. Und dann ist das wie so ein Verkehrsunfall in Zeitlupe. Ja? Man sieht das Ding so am Horizont so da drüben und dann steht es 3 Stunden später neben einem. Aber man kann nichts machen. Man kann auch nirgendwo hin. Es kann auch keiner zu einem kommen. Sondern steht dann so an Deck und hofft jetzt so, okay, werden wir jetzt in einer Stunde an diesem Ding zerschellen oder nicht? Das hatten wir zweimal. Da lagen dann die Nerven schon bei allen ziemlich blank. Und dann ist irgendwann unser Trinkwasser eingefroren und die Rettungsmissionen von anderen Schiffen haben nicht geklappt etc. Und dann habe ich gemeutert, schlussendlich, mit meinem Teil der Crew. Und es war auch interessant, weil alle waren eigentlich gewillt, was zu machen, aber hatten unterschiedliche Gründe, warum sie sich zurückgehalten haben, jetzt einzugreifen. Ja, der eine war langjähriger Freund vom Kapitän, die andere war irgendwie mal angestellt bei ihm, die andere war, ja, es gab immer so Gründe irgendwie. Und schlussendlich bin ich dann, als der Kapitän unten war und hab den Notruf ausgelöst am Funkgerät und gab dann tatsächlich eine Rangelei, Prügelei zwischen mir und dem Kapitän, der mich dann aus Wut vom Boot schmeißen wollte. Und hat er mich dann irgendwann durchgesetzt und hat dann die Rettungsmission mit der NATO eingeleitet. Also das ist so Arctic Command heißt, das ist so ein Verbund da oben in der NATO. So, und die haben dann die Rettungsmission eingeleitet. Aber die dauert dann da oben eben so, ja, dass sie einen Helikopter schicken. Der braucht 16 Stunden, bis der bei einem ist. Der wurde dann abgesagt wegen schlechtem Wetter. Und dann haben sie ein Kriegsschiff geschickt aus Island, was 36 Stunden gebraucht hat, bis sie quasi bei uns gewesen wären. Wir haben es dann schlussendlich, kurz bevor das Kriegsschiff da kam, zusammen mit einem deutschen Forschungsschiff geschafft, uns aus dem Eis zu befreien. Und sind dann nochmal nach Island gesegelt. So, long story short, jetzt auf deine Frage, ja. Aber es war ein prägendes Erlebnis für mich, auch persönlich, weil es schon so eine Situation war, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt nicht mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, hier relativ hoch. Und man hat aber trotzdem so diesen Widerstand irgendwie gespürt, sich gegen diese Autorität jetzt durchzusetzen. Man konnte die Situation auch nicht einschätzen, etc. Und war eine sehr interessante Erfahrung. Aber danach war ich so, okay, jetzt kann ich... Gotta take it easy a little bit.
Schlimmer kann es dann bald nicht mehr kommen. Und hast du das Gefühl, Roman, dass dein Unternehmerleben dich vielleicht ein Stück weit, also jetzt auf diesen Moment vorbereitet, wäre jetzt sicherlich zu hoch gegriffen, aber dir vielleicht eine Form von Sicherheit schon gegeben hat, zu sagen, jetzt, das hat mir das nötige Rückgrat gegeben? Oder ist es anders, dass du das Gefühl hast, es ist ein Zug oder es sind Eigenschaften, die in dir angelegt sind, die dir in beiden Situationen geholfen haben, auch in deinem Unternehmerleben?
Ich glaube beides. Also ich glaube, du musst dich als Unternehmer, musst du auch Entscheidungen treffen und dich, sagen wir mal, oft gegen die Dynamiken der Gesellschaft, von anderen, des Marktes, ne, musst du ja versuchen, jetzt mit einer Idee, Hypothese, einem Ansatz mal anzufangen, den ja in der Regel vorher keiner so gemacht hat. Also erstmal musst du dich ja irgendwo positionieren und auch durchsetzen und dann an dich selber glauben. Ja? Und ich glaube, das hat mich schon geprägt. Auf der anderen Seite musst du wahrscheinlich eine gewisse Type Persona sein, damit du überhaupt sowas machst, also unternehmerisch tätig zu werden und dann vielleicht auch in so einer Situation. Also ich glaube, es hat schon beides dazu beigetragen, aber auch so diese Dynamik, ja, die dann in so einer Gruppe irgendwie entsteht und dann so rattle the groups, wir machen das jetzt. Ja, hat mich schon auch ein bisschen an die unternehmerischen Tätigkeiten irgendwie erinnert, zu sagen, wir meutern jetzt. Jetzt ist die Zeit gekommen, nicht morgen, sondern heute.
Es klingt auch so, wie du es so ein bisschen angedeutet hast, dass alle zögern dann so ein bisschen. Also es ist jedem bewusst, man muss was tun, aber keiner ergreift die Initiative. Ich glaube, der Fachbegriff dazu ist Diffusion der Verantwortung. Bis dann zu dem Moment, wo jemand sie dann eben doch ergreift und dann die Möglichkeit hat, auch andere hinter sich zu versammeln. Ich glaube, das ist ja ein Phänomen, was wir in vielen Lebensbereichen ja auch erleben.
Ja, genau. Ich glaube, es hätten ganz, ganz viele Menschen genauso gemacht wie ich. Ne? Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es irgendwie, ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie so besonders war. Aber es war schon interessant zu sehen, diese Dynamik. Okay, wir sind eigentlich uns alle klar, das ist jetzt wirklich so der letzte Moment, wo wir noch irgendwie was machen können, weil wir wissen, es dauert ewig lange, bis die Hilfe kommt. Und jetzt ist eigentlich Zeit zu handeln. Aber irgendwer muss den ersten Schritt irgendwie machen. Und vielleicht fiel es mir natürlich auch ein bisschen einfacher, weil ich dann mit den Konsequenzen hätte irgendwie auch einfacher leben können. Ne? Also wenn ich sage, okay, wenn der jetzt irgendwie der Helikopter kommt, dann müssen wir es halt irgendwie, ja, kriegen wir es schon, da gehen wir jetzt nicht finanziell dran zugrunde, wenn der uns jetzt hier irgendwie, wenn es die Versicherung doch jetzt nicht übernimmt. Das war für mich dann natürlich dann auch nochmal irgendwie vielleicht einfacher, das muss ich natürlich auch sagen. Obwohl nachher so eine Fregatten Militärschiffrettung, die kann ich mir auch nicht leisten. Ja. So, zum Glück kam dann die Rechnung, ja. Aber ja, ich glaube, ich bin jetzt viel abgeschweift von deiner Frage, aber ich glaube, so dieses Venture und Adventure sind für mich zwei Dinge, die sehr nah miteinander gehen, weil man muss in beiden Fällen, geht man ja bewusst Risiko ein, aber man muss sich permanent entscheiden, wie viel Risiko gehe ich ein und wie viel Absicherung will ich, wie viel Seil will ich sozusagen dabei haben, ja, um mich abzusichern, damit dieser Weg schlussendlich erfolgreich ist und ich nicht nachher irgendwo nicht mehr vorn, nicht mehr zurück kann.
Bestimmte Dinge muss man ja einfach auch erleben, beziehungsweise man wächst dann ja an diesen Erlebnissen. Und dein Leben ist ja nicht arm an tollen Erlebnissen, also an, was heißt tollen, also erstmal sehr prägenden Erlebnissen und aber natürlich auch sehr vielen tollen Erlebnissen. Lass uns mal einen ganz besonderen Tag springen, vielleicht in den September 2023, ja. Den Eröffnungstag der S4 in Las Vegas, mit einem Konzert von U2, und Bono soll während einer der Proben mal gesagt haben, er hat noch nie in einer Halle dieser Größe so gesungen, dass es sich anfühlt, als wäre der Saal ein Studio. Hm. Nimm uns doch mal mit in den Tag. Wo warst du an dem Abend und was war das für ein Gefühl?
Boah, das war schon, also ich war an dem Tag, saß ich natürlich in der S4. In der Mitte zusammen mit einem großen Teil des Teams und auch meinen Eltern, und es war ein total emotionaler, auch überwältigender Moment, weil wir werden ja gleich noch drüber reden, aber du hast so diese ganze Journey hinter dir, ja, die ganzen Ups and Downs, die ganzen Challenges, alles, was nicht funktioniert hat, durch diese ganzen Themen, durch die man sich irgendwie durchgearbeitet hat, und plötzlich sitzt du in der spektakulärsten Veranstaltungshalle der Welt mit dem größten Audiosystem der Welt, was du mit deinem Team entwickelt, ausgedacht, gebaut hast. Und der erste Ton fängt an, und bis zu dem Zeitpunkt, wir hatten natürlich schon andere Kunden und andere Veranstaltungen und so weiter gemacht, aber es ist nicht vergleichbar mit der Skalierung, ja. Und bis zu dem Punkt waren wir in diesem Venue halt immer nur alleine, wenn wir es getestet haben. Und plötzlich sitzen da 20.000 Leute mit dir, die total euphorisch natürlich auch wegen dieser Band da sind, ja. Aber du hörst auch alle permanent um dich herum reden, wie das klingt und wie der Sound ist und dass sie Bono noch nie so nahe gehört haben und so weiter und so fort. Aber du bist natürlich auch unfassbar nervös. Also, wir wissen, es geht jetzt eigentlich nichts mehr schief, ja. Aber wenn was schief geht, dann ist es richtig schlecht. Und war super, der Abend lief perfekt, ja, für so ein Opening, und alle waren total happy und wir waren absolut begeistert und euphorisch, ja.
Ja, das ist dann auch eine Riesenbelohnung natürlich dann für diese Strecke, und wir gucken uns diese Strecke mal jetzt zusammen so ein bisschen an, weil deine Gründergeschichte mit Holoplot in vielerlei Hinsicht, finde ich, sehr, sehr bemerkenswert ist, und zwar, weil sie schon ganz untypisch erstmal gar nicht auf einer grünen Wiese beginnt, sondern, wenn man es jetzt mal zuspitzen will, eigentlich auf einem Scherbenhaufen. Du hattest das Team 3 Jahre vorher sehr zufällig mal kennengelernt. In einer kleinen Garage in Potsdam damals, glaube ich, in einem eher so einer Art laborartigem Setting. Und du hast mal in einem anderen Zusammenhang erzählt, dass du zwar immer schon gern Musik gemacht hast, also anfangend in der Familie mit Instrumenten, später als Selfmade-DJ, weil dir die Musik auf Partys nicht gefallen hat, die du besucht hast. Da hast du dich also engagiert. Aber dass du eigentlich keinerlei Ahnung hattest, wie ein Lautsprecher funktioniert. Und dann kommt das Jahr 2016 und du übernimmst Holoplot aus der Insolvenz. Wie kam es denn dazu und was hast du damals gesehen, was andere vielleicht nicht gesehen haben?
Ja, also die Geschichte war ja so, es war eigentlich ein totaler Unfall, ja, dass ich an diese Firma gekommen bin oder da gelandet bin. Es war so, ich glaube Ende 2014, Anfang 2015, hatte ich gemeinsam mit meinem Vater, der ist Ingenieur und sehr technisch und viele Patente gemacht, der versteht auch besser, wie ein Lautsprecher funktioniert als ich, ja. Sind wir angesprochen worden oder irgendeinen Bekannten, ja, da gibt's dieses Startup und die machen irgendwas mit Sound interessant und ob man sich das mal irgendwie angucken will, und das hatten wir uns angeguckt aus so einer Business Angel Perspektive, ja, und wir haben es angeschaut und es war technisch irgendwie, da lief noch nicht so viel, ja. Gab wirklich noch so eine Holzbox mit irgendwie so gaffer-getapten Electronics, die hinten raushängen und so. Aber ein paar Sachen haben funktioniert, aber man wollte damals noch was anderes machen. Und ich war komplett dagegen, dass wir uns dort engagieren. Weil meine Sicht war, okay, das ist technologisch auf jeden Fall sehr interessant, aber ich glaube, das Team, was damals da war und die beiden, die beiden ersten Investoren, die Geschäftsführer waren, ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass das richtige Team ist, was es schafft, diese Firma auf dieses Level zu heben. Und mein Vater wollte sich dann da trotzdem irgendwie beteiligen aus technischen Interessen und hat das auch gemacht und hatte da auch eine super Vision drauf, ja. Und ich habe gesagt, gut, dann macht ihr das, ja, und ich mach meine anderen Themen weiter. Und dann war es aber so, dass ein Jahr später die Ziele alle nicht irgendwie annäherndweise erreicht wurden, weiterentwickeln. Wir hatten mehr investiert, als wir eigentlich wollten. Und die beiden Geschäftsführer / Gründer, die aber eigentlich die Investoren waren, die hatten das Unternehmen verlassen. Ja, also die waren irgendwie, hatten da auch aufgegeben, haben das Handtuch geschmissen. Aber der eigentliche Erfinder, der zu dem damaligen Zeitpunkt Mitte 60 war, plus wir waren drei Engineers, der war weiterhin an Bord, ne? Also die Leute, die eigentlich die technische Idee und auch die Umsetzung gemacht haben. So, und dann war die Frage, ja gut, jetzt sind wir hier irgendwie Minority Shareholder in dieser Firma und ist aber irgendwie keiner mehr da und ist auch noch weit weg von Umsatz und Produkt fertig und Produkt funktioniert auch noch nicht und Markt sowieso stehen wir noch nicht und was machen wir jetzt hier weiter oder nicht, ja. Und ich habe dann gesagt, gut, ich war da gerade raus und dabei, was Neues zu gründen und habe dann gesagt, ich schaue mir das jetzt mal ein paar Monate an, um zu entscheiden, was wir hier machen sollten. Also ob wir es jetzt wirklich dann, also irgendwie müssen wir mal genauer verstehen, was eigentlich Status ist. Und bin dann rein und habe angefangen, mit dem Team zu arbeiten und habe gemerkt, okay, das ist schon ein dickes Brett, aber ist auch super interessant, ja. Und wenn wir es nachher schaffen, und so viel habe ich schon verstanden aus meiner DJ- und Partyzeit, ja, wenn wir es schaffen, Schall besser zu kontrollieren, als das heute möglich ist, dann haben wir schon ein riesen Marktpotenzial, ja, weil das hast du mit Sicherheit schon selber oft erlebt. Schall heutzutage ist heutzutage eigentlich immer noch, wenn man, außer man hat ein Holoplot-System, ja, ist eigentlich nicht kontrollierbar, ja. Jede Schallquelle, die du anmachst, dein Handy, Computer, das Audiosystem zu Hause oder im Konzert, der Schall breitet sich mehr oder weniger kugelförmig in alle Richtungen aus, reflektiert von Oberflächen, die er trifft, wieder zurück, erzeugt Echos, verliert sehr viel Energie über die Distanz. Ja, es wird sehr schnell leiser bei einem Konzert auch, aber dann gewisse Frequenzen dann doch sehr weit, ja, dass man die Party auch noch relativ weit hört. Und das ist einfach ein Riesenproblem, wo sehr viel investiert wird, baulich meistens, um das einzugrenzen. Und die Firma wollte eigentlich initial eher was im 3D-Audio-Bereich, also im immersiven Audio-Bereich für so sehr Premium-Hi-Fi-Kunden machen. Aber was wir in dem Kontext halt konnten, war, dass wir eine Schallquelle sehr präzise quasi auf Kopfgröße bündeln konnten. Ja, also konntest da stehen und das hast du genau in deinem Kopfposition gehört. Und wenn du deinen Kopf ein bisschen rechts und links bewegt hast, dann hast du schon gemerkt, okay, ich höre es nicht mehr oder deutlich weniger. Also wir konnten dieses Schallfeld dreidimensional kontrollieren Und sozusagen die Idee war, gut, wenn wir es schaffen, das zu skalieren und auf professionelle Anwendungen im kommerziellen Pro-Bereich zu bringen, dann lösen wir schon ein großes Problem. Ne? Und da habe ich gesagt, gut, ich glaube, das ist ein dickes Brett, aber auch ein spannendes Thema. Ich glaube, wir können es bekommen. Aber ich muss, wenn ich das mache, dann will ich natürlich auch irgendwie komplett Ownership über die Company haben und habe dann von den beiden alten Geschäftsführern im Prinzip die Anteile übernommen hatte dann die Firma und die Schulden, weil ich ihnen gesagt habe, ich zahle ihnen ihr investiertes Geld wieder zurück, verzinst über die nächsten Jahre und das Team und immer noch kein Geld, ja, und haben dann eigentlich einen kompletten Neustart hingelegt, ne? Also das hatte ich ein bisschen unterschätzt auch. Ich hatte vorher eine eigene Firma gegründet und dann bei Rocket haben wir ein Unternehmen gegründet, und wenn du dann eine Firma übernimmst, die schon so ein paar Jahre irgendwie da ist und wo andere Leute Dinge irgendwie gemacht haben, das ist was anderes, ja, weil da muss man erstmal sehr viele Deckel aufmachen und reingucken, was da eigentlich drin ist und warum das so gemacht wurde, und das ist dann nachher plötzlich viel Aufräumarbeit, weil man es dann nicht so vorfindet, wie man es hätte vielleicht selber am liebsten gemacht.
Lass uns mal vielleicht noch, Roman, ein Stück bei der Technologie hängen bleiben, weil das ja eine hoch interessante Sache ist. Was ihr gemacht habt, ist, wenn man es also jetzt ganz stumpf und vereinfacht sagen möchte, ist ja im Grunde eigentlich das komplexeste Lautsprechersystem der Welt. Ich glaube, das wäre jetzt vielleicht so eine Headline, also die sehr zugespitzt ist, aber die den Kern wahrscheinlich mal trifft. Und du hast gerade ja schon beschrieben, ihr könnt Schallquellen im Raum platzieren, die da eigentlich gar nicht sind unbedingt. Oder ihr habt an anderer Stelle das beschrieben, dass ihr Schall steuern könnt wie Licht. Das fand ich nochmal hochinteressant, weil das zu Anwendungsfällen führt, die mir bis dahin auch gar nicht so bekannt waren. Also zu sagen, also ein Beispiel, jemand sitzt bei einer Performance und bekommt sozusagen vielleicht die Stimme eines einzelnen Performers ins Ohr geflüstert. Man hört es aber nur an dieser einen Stelle, wo man steht oder sitzt. Die anderen hören das nicht. Oder man ist auf einer Konferenz und die ist mehrsprachig, und je nachdem, ob ich mich vielleicht auf der linken oder rechten Seite in einem Raum befinde, kann ich das in meiner Muttersprache hören. Beschreib mal, wie man technisch das eigentlich da und herstellt, weil man kennt immer und sagt, ja, ist klar, es gibt eine Schallquelle und dann passiert das, was du beschreibst, es diffundiert in alle möglichen Ecken und Richtungen. Aber wie schafft man es denn dann, wie mit so einer Pinzette eigentlich, den Ton dann dahin zu bringen, wo er hingehört?
Ja, also wir haben eigentlich zwei Seiten sozusagen dieser Technologie. Das eine ist die präzise Kontrolle von Schallwellen. Ja, ähnlich wie ein Lichtstrahl. Ein Lichtstrahl kannst du jetzt drehen und größer machen und kleiner machen, und der projiziert mit einer ziemlich hohen Konsistenz den Schall in eine gewisse Richtung. So können wir das mit dem Soundbeam, ja, nicht mit dem Lightbeam, sondern mit dem Soundbeam quasi machen. Und der zweite Teil ist die möglichst authentische Reproduktion von Audioquellen in einem Raum und die Akustik an die Reproduktion eines Raumes. Ja, da geht's um die originalgetreue Wiedergabe von Audioobjekten in einem Raum. Heute ist ja im Prinzip so, das meiste, was wir haben, ist Stereo, links, rechts. Ja, und wenn ich in der Mitte sitze, dann habe ich den Eindruck, es kommt eigentlich aus der Mitte, aber eigentlich kommt es von rechts und links. Es ist ein psychoakustischer Effekt. Und dann gibt's Surround-Systeme oder Dolby Surround, die machen das im Prinzip genauso, nur mit aus mehr Richtungen. Ja, und unser Ansatz war, wir reproduzieren diese Schallquelle des Objekts. Also stell dir vor, den Gitarristen oder die Geige, ja, wir nehmen diese Quelle und wir reproduzieren genau, wie diese Schallwellen sich im Raum ausbreiten würden. Das synthetisieren wir das. Ja? Also wir machen eine Synthese von Wellenfällen, und das ist auch, so heißt es auch, dass das zugrunde liegende Technologie, ja, Wellenfeldsynthese, die gibt's auch schon, wurde in den 80er Jahren das erste Mal sozusagen entwickelt oder entdeckt, aber wir haben einen sehr anderen Ansatz darauf verwendet, der das Ganze skalierbarer gemacht hat, und zwar aus einer Matrix an Lautsprechern. Das heißt, wir kommen aus einer, du musst dir vorstellen, ist eine Wand, ja, ein Audiosystem oder eine Box. Normalerweise hast du in einer Lautsprecherbox, in einem professionellen System oder auch in deinem Home-Entertainment-System, hast du ein, zwei, vielleicht drei unterschiedliche Treiber drin, manchmal für Hochton, Mittelton, Bass oder sowas, ja. Und brauchen möglichst viel Energie, damit die möglichst weit diesen Schall tragen können. Bei uns in der Box hast du bis zu 100 kleine Treiber, die so ein bisschen aussehen wie so ein LED-Screen, ja? Also wie so einzelne Dioden, die auch unregelmäßig da verteilt sind. Und die arbeiten alle zusammen. Und zwar sind die über Software gesteuert, über einen Algorithmus. Die erzeugen das Schallfeld gemeinsam. Und jetzt ist es so, wie wenn du einen Stein ins Wasser schmeißt. Ja? Du schmeißt den Stein ins Wasser, der zieht dann große Kreise. So funktioniert das normale Audiosystem. Ja? Der Kreis wird immer größer und größer und die Energie verteilt sich auf diese größer werdende Fläche. Und wir schmeißen jetzt quasi 100 oder teilweise dann Tausende von diesen kleinen Steinen gleichzeitig in einer Linie ins Wasser. Jetzt kann man sich vorstellen, diese kleinen Wellen, die dort entstehen, die verbinden sich zu einer neuen großen Wellenfront, kann man sich ganz gut vorstellen. Jetzt ist die Frage, welchen Stein schmeiße ich zuerst? Und dann bewegt sich diese Welle nach links oder nach rechts oder sie wächst aufeinander zusammen oder sie breitet sich aus oder sie teilt sich. Da kann man jetzt relativ viel machen und wir machen das nicht auf einer Ebene, sondern auf zwei Ebenen, weil es eben horizontal und vertikal ist. Und jetzt kann ich eben dreidimensional dadurch ein Schallfeld im Raum erzeugen, was wie ein Bild ist quasi, was ich erstelle. Ja? Das LED-Bild entsteht ja auch aus den Einzelpunkten der Dioden sozusagen zusammen. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Das ist sehr komplex, weil unheimlich viel Processing im Hintergrund passieren muss. In sehr kurzer Zeit, ja, weil das Ganze echtzeitfähig sein muss. Das darf nur wenige Millisekunden dauern, dass wenn die Sängerin auf der Bühne singt, dann darf es keine große Verzögerung aufgrund des Processings geben. Doch muss in wenigen Millisekunden alles berechnet werden. Und ist ein komplett neuer Ansatz, wie Soundreproduktion funktioniert. Ja. So, das war quasi so der unser technischer Einsatz. Und dann baust du dir quasi aus diesen einzelnen Modulen eine Wand zusammen. Je nachdem, wie groß deine Fläche ist, wie viel Power du brauchst, etc. Vielleicht baust du dir auch mehrere von diesen Wänden zusammen. Also da kannst du jetzt Lego-Bausteine quasi spielen, je nachdem, wie das Projekt ist. Und es erlaubt es dir aber jetzt auch, Flächen komplett neu zu denken und zu beschallen und sehr viel effizienter Ergebnisse zu lösen. Und die Beispiele, die du vorher gebracht hast, das sind, glaube ich, da kann man sich das sehr gut vorstellen, sind aber auch starke Edge Cases, ja. Also zu sagen, jetzt nur eine Person im Raum hört diese eine Sache, ist total möglich, machen wir auch, ist aber oft ein Edge Case, ja. Der Hauptcase ist eigentlich alle im Raum gleich gut. Ja, und zwar nicht vorne zu laut und eigentlich funktioniert es nur in der Mitte und die vorne rechts sitzen, hören alles aus dem rechten Lautsprecher und die vorne links sitzen, hören alles aus dem linken und die hinten hören eigentlich hauptsächlich Bass, sondern das Make Every Seat the Best Seat, ja, war immer sozusagen unser Claim, den wir auch so erfüllt haben, weil du jetzt eine Schallwelle erzeugst, die nicht an Lautstärke verliert, die genau zugeschnitten ist auf den Raum und du kannst innerhalb dieses Feldes mit deinem Ohr an den Lautsprecher gehen oder 40, 50, 60, 80 Meter gehen und du hörst eigentlich kaum Unterschied. Ja, aber sobald du aus dieser virtuellen definierten Fläche rausgehst, fällt es rapide ab, ja, bis du quasi weg bist.
Also um da mal vielleicht, Roman, noch zu verstehen, also weil man fragt sich ja bei vielen Innovationen, also wenn man dann hört, dass es das gibt, sagt man sich, ach Mensch, toll, warum gab es das vorher eigentlich noch nicht? Also das ist natürlich auch ein psychologisch interessanter Effekt und soll das natürlich überhaupt nicht schmälern, ganz im Gegenteil. Aber kannst du vielleicht noch drei Sätze sagen, was der entscheidende technische Sprung sozusagen ist, der dieser Quantensprung dann ist, um zu sagen, wir konnten uns aus dem rausheben. Also es klingt für mich jetzt so, es ist auf jeden Fall ein Zusammenspiel offensichtlich von Software und Algorithmen, die das ganze Spiel ja steuern müssen. Andererseits aber Hardware. Du hast von den Lautsprechern gesprochen und von den einzelnen Treibern. Ist es sozusagen die Software, die das euch ermöglicht hat? Ist es das Zusammenspiel von Software und Hardware? Oder ist es sozusagen noch irgendwas anderes Emergentes, auf das ihr gekommen seid, was euch also sozusagen das Neue gemessen an dem nochmal erlaubt hat, was man bis dato kannte?
Also erstmal der Systemansatz, so zu denken, dass man Audio so reproduzieren kann, war ein komplett neuer, innovativer Gedanke von Helmut, dem Erfinder, von dem ich vorhin erzählt habe, der bei uns an Bord ist. Das hat er sich einfach so ausgedacht. Er hat sich sein ganzes Leben lang mit diesen Audioproblemen beschäftigt und gesagt, eigentlich müsste es doch so funktionieren, auf einer reinen Theoriebasis. Ja? Und was uns aber das schlussendlich natürlich auch ermöglicht hat, war, dass die allgemeinen technischen Entwicklungen auf der Seite zum Beispiel der FPGAs, ja, und der Chips, auf denen sozusagen das Processing passiert, dass die sich auch parallel jetzt zu einer Leistungsstufe entwickelt haben, dass es jetzt zum ersten Mal eigentlich wirklich möglich war. Also es hat kein anderer wirklich in dem Sinne so gedacht, außer vielleicht ja ganz wenige Leute irgendwo in wirklichen Research-Institutionen. Aber es wurde auch zum ersten Mal jetzt eigentlich wirklich möglich. Also wir waren immer so an der Grenze von der letzten Entwicklungsstufe, was gerade so auf Chip-Level und auf Amplification-Level möglich ist, und haben das auch mit den entsprechenden Herstellern dann gepusht und mitentwickelt, dass wir eigentlich so die sahen, die das bis zum Maximum ausgereizt haben. Es hätte 10 Jahre vorher einfach noch technisch nicht funktioniert, weil die grundlegenden Bausteine, die man braucht, noch nicht in der Lage gewesen wären, das Signal zu verarbeiten.
Das ist ganz interessant eigentlich, weil da gibt es eine Parallele zu sehr vielen anderen technologischen Innovationen. Also wo man eigentlich sieht, erst durch die Komplementarität oder das technologische Entwicklung, die aufeinander zusteuern sozusagen, die erstmal gar nichts miteinander zu tun haben, die dann aber den Durchbruch führen. Also ich erinnere mich immer an das Beispiel KI, Simulationstechnologie, die dann Kernfusion ermöglicht, oder die Simulation von Kernfusionskraftwerken oder Lasertechnologie, Quantencomputing ist auch so ein Themenfeld, was, glaube ich, auch so eine grundsätzliche Botschaft auch ist. Jetzt hast du schon angedeutet, das Unternehmen, also ein Unternehmen, was schon besteht, zu übernehmen mit allen, ich sag mal, eingespielten Dingen, die es schon gibt, mit Leuten, die da sind, Dinge, die man immer schon so gemacht hat, die man aufbrechen möchte. Wie würdest du denn beschreiben, was die wichtigsten Durchbruchpunkte waren, um jetzt von einem, ich sag mal, einem interessanten Lab und einer coolen Technologie hin zu einem Unternehmen zu kommen, was in der Lage ist, so eine Location wie Sphere aufzusetzen?
Ja, das waren relativ viele kleine Steps. Ja. Also wir haben, als ich angefangen habe, waren wir 4-5 Leute und hatten erstmal natürlich viel Zeit damit verbracht, okay, was können wir eigentlich wirklich gut, wo ist unser differenzierender Faktor, worauf sollten wir uns konzentrieren, wie funktioniert auch diese Industrie, wir hatten ja auch keine Ahnung, ja, was eigentlich, was die Bedürfnisse sozusagen sind der Leute, die diese Technologien wirklich einsetzen. Also haben uns viel damit beschäftigt. Und irgendwann waren wir an einem Punkt, wo wir einen Prototypen hatten, der auch, sagen wir mal, gut genug funktioniert hat. War schon so ein bisschen MVP, dass man sich noch ein bisschen dafür geschämt hat. Aber er hat trotzdem gut genug funktioniert, um den Leuten zu sagen, okay, das hast du auf jeden Fall so noch nicht erlebt. Und wir haben dann gesagt, wir müssen raus und Leuten das zeigen. Ja, und haben dann ja Demo-Events gemacht und natürlich auch Kunden angesprochen. Und ein größerer Durchbruch war für uns, wir wurden eingeladen zum South by Southwest in Austin als Kandidat für den Innovation Award, der dort verliehen wird. Und den haben wir schlussendlich dann dort auch gewonnen. Also wir hatten dann dort eine Demo und wir haben dann diesen, als erstes europäisches Unternehmen waren wir überhaupt für diesen Award nominiert und dann sowieso als erstes Unternehmen, was diesen Award auch gewonnen hat. Und ich hatte das auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, wie relevant das jetzt irgendwie ist. Ja, aber wir hatten dann plötzlich über Nacht, ich war dann auf dem Rückflug, hatten wir irgendwie Interview mit, keine Ahnung, Tagesschau und Deutsche Welle und die ganze deutsche Medien waren plötzlich auf uns drauf. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass die das jetzt irgendwie so ja, im Blick haben. Das hat uns geholfen, weil es uns auch viel Credibility gebracht hat. Ja, und wir haben auch mit der Deutschen Bahn dann angefangen zusammenzuarbeiten an Projekten und waren Teil von deren Accelerator und haben dort viele so Pilotierungen gemacht, Münchner Hauptbahnhof, Frankfurter Flughafen, Frankfurter Hauptbahnhof, die Systeme installiert und pilotiert. Und das waren wichtige Steps für uns irgendwie, um zu professionalisieren, um zu verstehen, ja, was sind eigentlich so die Anforderungen darum herum, weil interessanterweise war es, wenn man so Leuten so eine Demo geben, man war immer sehr schnell, dass die Leute gesagt haben, okay, wow, super, noch nie so erlebt und ja, game changing, ja. Und dann kommt aber so eine ganze lange Liste an so Side Requirements, die man gar nicht so gesehen hat, ja, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn haben wir eigentlich so, alle waren sofort überzeugt, okay, das löst ihr Audioproblem an allen Bahnhöfen, könnte man machen, aber dann kam das Thema Brandschutz, dann haben wir eigentlich 4 Jahre über Brandschutzanforderungen gesprochen für die Systeme und wie das alles dann laufen muss, also es war gar nicht so die Frage, ob man das braucht, sondern es war eigentlich nur dann diese Brandschutzthematik, mit der man sich jahrelang beschäftigt hat, weil dann gewisse Anforderungen an die Hardware sein müssen, das kannst du natürlich nicht von heute auf morgen so umsetzen, ja. Und das hatten wir in vielen Bereichen, auch in der Veranstaltungsbranche. Da geht es dann um, okay, wie kann ich das System schnell und möglichst sicher aufhängen und bewegen und solche Sachen. Ja. Und da haben wir uns viel damit beschäftigt. Aber für uns waren eben immer diese Präsentation raus und auch das mehr und mehr Arbeiten mit vor allem großen Partnern wichtig. Wir hatten irgendwie immer die Möglichkeit und auch die Nachfrage von meistens so den Leadern in ihrem in ihrer Industrie. Ich meine, Deutsche Bahn, klar, ist in Europa im Bereich des Transports und der Bahn natürlich der größte Player. Aber auch im Entertainment-Bereich hatten wir immer Anfragen von den ganz Großen. Ja, natürlich auch mal irgendwie von so vielen so kreativen Projekten. Aber wir haben uns versucht, auf die Großen zu konzentrieren, weil die meistens auch das größte Problem hatten. Und die erstaunlicherweise die größte Bereitschaft auch, was zu verändern und ein Risiko einzugehen. Ja, also das fand ich schon immer bemerkenswert, dass eigentlich die theoretisch auch am meisten zu verlieren haben, dann aber doch auch den Druck gespürt haben, sie müssen sich jetzt gegenüber ihren Wettbewerbern nochmal besser positionieren und sie wollen was Neues machen. Und an die haben wir uns eigentlich immer gehalten, ja. Und da so kam auch Madison Square Garden dann damals auf uns zu mit dem Sphere-Projekt. Ja, die hatten im Prinzip uns als erstes kontaktiert. Und dann haben wir uns eigentlich verabredet in Frankfurt auf einer Messe und zu einer Demo. Und 5 Minuten bevor derjenige von denen kam, ist unser Computer, auf dem die Software lief, Dell Computer hat einfach eine Rauchwolke gemacht und ist abgebrannt. Ja, habe ich auch noch nie erlebt. Dann lief nix. Er hat gesagt, gut, er kommt in einer Stunde wieder. Und dann haben wir in einer Stunde irgendwie schnell einen neuen Computer gekauft, alles draufgeladen. Eine Minute bevor er kam, ging es dann wieder. Und so hat das Projekt eigentlich mit denen angefangen. Und sechs Wochen später waren wir in New York und haben es den ganzen Executives vorgestellt. Ja.
Ich fand das interessant, weil der Pull aus der Industrie, dass der offensichtlich dann sehr schnell sehr stark war und dass man dort den Mut hat, aber auch auf ein Unternehmen jetzt wie euch zu setzen, was ja noch erstmal gar nicht wahnsinnig viel vorweisen konnte, außer einer Idee und einer Demo und ein paar klugen Leuten. Und was ich auch nochmal ganz interessant fand, das sind ja durchaus, weil du auch gerade sagtest, Industrien, die vielleicht unter Druck sind oder die sich verändern wollten, aber auch durchaus ganz etablierte Institutionen. Also ich habe zu meiner Überraschung gelesen, ihr habt auch große Moscheen in Saudi-Arabien zum Beispiel ausgestattet. Also auch da offensichtlich das Bedürfnis, mit Akustik interessante Dinge zu tun. Und ich habe mich dann gefragt, haben euch zu dem Zeitpunkt diese Partnerschaften und Zusammenarbeiten denn auch direkt schon ermöglicht, das Unternehmen zu finanzieren? Weil ihr wart ja also ab der Übernahme im Grunde auch kein klassischer Venture Capital Case mehr.
Genau, also erstmal noch auf den ersten Teil der Frage, genau, es gab diese Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Es ist aber auch eine Industrie, wo wir uns echt schwer getan haben mit, dass die schon sehr konservativ sind grundsätzlich, gerade auf der Ebene der Leute, die es dann technisch umsetzen, neue Risiken einzugehen. Ja, weil, ja, wie sagt man immer, no one got fired because they bought Microsoft. Ja, so solange es funktioniert, ist erstmal alles gut. Ja, das Schlimmste, was passiert, ist halt, es gibt keinen Sound bei irgendeinem Konzert. Das ist immer schlimmer als es gibt irgendwie, also es ist, der Trade-off ist höher als ich habe besseren Sound, so erstmal bei vielen. Und das war schon was, wo wir mit vielen irgendwie am Anfang gekämpft haben, dass sie halt Angst hatten, irgendwas funktioniert nicht, weil komplexere Technologie etc. noch nicht so etabliert. Und erstaunlicherweise waren die Großen aber bereit, das einfach strukturierter und hatten natürlich auch die Möglichkeiten, das strukturierter vorher zu testen. Aber genau, wie du gesagt hast, also wir waren eigentlich kein Venture Capital Case, auch wenn ich es versucht habe, ja, am Anfang, weil klar, du brauchst Geld so und wo holst du das Geld, versuchst es natürlich von Investoren zu bekommen. Aber das war Zeit 2016, 2017, da war in der deutschen VC-Landschaft, hat man noch irgendwie Delivery Services und Elektroscooter am liebsten, war so das höchste Grad an Deep Tech, was man sich zugetraut hat. Und alles andere war Hardware sowieso, wollte gar niemand was mit zu tun haben. Das hat sich jetzt nochmal stark geändert. Aber damals war es echt ziemlich schwierig. Irgendwann hatte ich zwei potenzielle Investoren. Das eine war ein großes Family Office und das andere waren Madison Square Garden, mit denen wir angefangen haben, an dem Projekt zu arbeiten. Und die dann gesagt haben, sie hätten auch Interesse, sich im Rahmen dieser Zusammenarbeit zu beteiligen. Also es waren zwei unterschiedliche Streams. Das eine war eine Partnerschaft. Hey, wir versuchen gemeinsam Technologie oder unsere Technologie auf das Level zu bringen, wie sie es brauchen würden für ihr Projekt. Und das andere ist, sie haben auch Interesse, sich an dieser Technologie zu beteiligen. Und da haben sie ein Investment, damals Seed Series A Investment damals gemacht. Und dann waren wir aber in der Lage eigentlich, und das war sehr, sehr glücklich, wir waren dann schon in der Lage eigentlich ab da uns über Umsätze zu finanzieren. Und als die damals eingestiegen sind, waren wir 7, 8 Leute Und wir haben eigentlich bis zum Exit, wo wir waren, wir dann 160 Leute am Schluss, und wir haben eigentlich fast diese ganze Journey nur über Revenue finanzieren können, ja? Weil wir es auch mussten, größtenteils, weil es sehr schwierig war, auch später noch Investoren für das Thema zu gewinnen. Aber glücklicherweise konnten wir es auch, ja.
Hattest du denn den Eindruck, dass die Investoren, mit denen ihr gesprochen habt, stärker an der Technologie gezweifelt haben oder stärker an dem Markt?
Ja, ich glaube eher am Markt und der Adoption des Marktes. Ja? Also in gewisser Weise hatten sie natürlich auch recht. Das war schwierig, ist immer schwierig. Ja? Und der Pro-Markt ist jetzt auch kein gigantischer Markt. Der ist 3 bis 5 Milliarden groß, aber relevant genug eigentlich. Aber so an der Adoption Rate, ja, wie schnell wird diese Technologie jetzt wirklich adoptiert? Und von der Technologie selbst, dass sie funktioniert, das ging immer sehr schnell. Wir haben denen eine Demo gezeigt und dann hat, also die Demo war glücklicherweise, wir hatten ein Produkt, was man den Leuten zeigen konnte, und ich hatte es eigentlich auch nie, dass jemand aus der Demo rausging und gesagt hat, habe ich jetzt nicht verstanden, was der Mehrwert ist, sondern das war so obvious und wirklich so auch beeindruckend, weil man das einfach noch nie erlebt hat, weil es auch ein Erlebnis ist, was es in der Natur nicht gibt, dass die Leute dann schon verstanden haben, okay, das ist game-changing. Aber es hat auch auf der Flip-Seite oft bedeutet, dass die Leute darüber nachdenken mussten, okay, wie kann ich jetzt diese neue Capabilities eigentlich sinnvoll in mein altes System integrieren, weil alles, was ich ja bisher gemacht habe, war ja auf die alte Technologie ausgelegt. So, jetzt kann ich ganz viele neue Dinge machen, aber es erfordert auch ein Umdenken, was ich jetzt machen kann, und ein kreativer Prozess und so weiter. Da sind natürlich auch Leute rausgefallen, ja, weil sie wollten es halt lieber Plug-and-Play, Simple Replacements haben, was auch möglich war. Aber wir haben schon immer dann die Leute gesucht, die wirklich so diesen, sagen wir mal, erstmal First Mover Willingness hatten, jetzt hier auch die Grenzen in ihrer Industrie oder in ihrem Markt neu zu definieren.
Und ich glaube, auch da zeigt sich wieder diese Komplementarität von Innovationen. Ne? Ihr liefert plötzlich eine Möglichkeit, mit der Dritte, die dann Veranstaltungen zum Beispiel organisieren, völlig neue Freiheitsgrade bekommen, auch ihr eigenes Geschäft nochmal umzudenken. Und da spielt ja schon dieses Konzept des immersiven Erlebnisses, spielt da ja schon eine sehr zentrale Rolle, wenn ich das so richtig verstehe. Und du hast das an anderer Stelle mal beschrieben. Das fand ich ganz interessant, weil du sagtest, also unter immersivem Erlebnis versteht ja jeder was ganz anderes. Und ihr habt für euch eine Arbeitsdefinition gefunden. Auf die würde ich auch gleich gerne nochmal kommen, weil das passt an der Stelle jetzt auch nochmal gut. Und das hat mich total erinnert an eine Aufführung oder Performance, die ich hier mal vor 1-2 Jahren gesehen hatte. Das war eine moderne japanische Operninszenierung im Utopia in München. Und das Konzept war also so, das Orchester stand in der Mitte des Raums. Das waren auch die einzigen, die sich nicht bewegt haben. Die Sänger, die Tänzer, die Performer und das Publikum konnten sich also während der gesamten Aufführung im Grunde völlig frei im Raum bewegen. Das war ein völlig andersartiges Erlebnis nochmal von Musiktheater. Und so wie du in einem anderen Gespräch mal dein Verständnis von einem immersiven Erlebnis erzählt hast, ist es zwar nicht jetzt 1:1 das Gleiche, weil ihr erzeugt natürlich technisch dieses Erlebnis. Aber ich hatte so das Gefühl, so die Frage eines Bewusstseins, wie verändert sich Klang, wenn ich mich im Raum bewege? Und wie kann ich im Grunde eine Natürlichkeit künstlich erzeugen, die es so gar nicht gibt? Kannst du da nochmal 3 Sätze zu sagen? Also wie dann gerade auch dieser Sprung eurer Analyse war von, was macht ein immersives Erlebnis aus und was brauche ich dann eben genau dafür, um das herzustellen? Weil eigentlich geht es um viel mehr Natürlichkeit, als man denkt.
Ja, ich weiß nicht genau, was ich in dem anderen Gespräch damals gesagt habe, aber das natürliche Erlebnis hängt natürlich damit zusammen, dass jeder an der Stelle, wo die Person sich im Raum befindet, das Objekt, von dem es kommt, richtig lokalisieren kann. Ja, das ist ein ganz wichtiges Element. Ich kann meine Augen schließen, ich kann sagen, okay, bei einem Orchester ist es relativ einfach, weil das ist halt eine Punktquelle. Ja, so, die sind halt immer dort, oder die Violine steht halt immer dort. Das kann jeder dort lokalisieren. Bei einem reproduzierten Content sozusagen oder bei einem reproduzierten Orchester, wo es aus mehreren Lautsprechern kommt, ist das nicht mehr so. Ja, da identifiziert man automatisch die nächste Quelle, und das ist der Lautsprecher. Ja, das heißt, auch wenn ich in einem Dolby-Kino sitze und wenn ich nicht genau in der Mitte sitze, sondern an dem die Lautstärken der unterschiedlichen Lautsprecher gleich laut ist, sobald ich irgendwie am Rand sitze, identifiziere ich fast alles aus dieser einen Lautsprecherquelle. Und dann ist es eigentlich, dann ist es natürlich kein immersives Erlebnis mehr, ja? Sondern wenn ich an jedem Punkt mich bewegen kann und mit zugeschlossenen Augen die Objekte an dem richtigen Stelle identifiziere und keine Technik mehr dazwischen wahrnehmen kann, ja? Sondern ich höre nur noch das eigentliche Objekt, den eigentlichen Content, der sich da hinten bewegt. Das ist dann eigentlich meiner Meinung nach ein authentisches, immersives, dieser Begriff immersiv, ich mag den nicht so richtig, ja, weil er eben so overused ist, weil er eigentlich nicht präzise ist, aber es ist ein authentisches Erlebnis, ja. Immersiv wurde dann oft auch so ein bisschen, ja, zur Spitze getrieben, dass die Leute dann so ganz aggressiv aus allen Richtungen versucht haben, irgendwelchen Sound auf die Leute zu schmeißen und haben gesagt, das ist jetzt immersiv, das ist, ja, nur weil es aus allen Richtungen kommt, heißt es noch nicht, dass es immersiv ist, sondern dass es halt ein authentisches Erlebnis ist. Ja, das wäre so meine Definition. Und das hat unsere Technologie dahingehend ermöglicht. Und das war sozusagen dieser zweite Teil, über den ich vorhin gesprochen habe. Wir haben eine Audioquelle im Raum rekonstruiert, so wie sie an diesem Punkt eigentlich stattfinden würde. Ja, das heißt, wir konnten das Objekt frei, mehr oder weniger frei im Raum bewegen. Und die verschiedenen Wellen, die zusammentreffen, bauen dann ab diesem Punkt quasi eine Welle auf, die so ist, als wäre dort die Violine. Ja? Das heißt, wir würden jetzt das Objekt 3 Meter entfernt von uns links oder direkt rechts neben meinem Ohr wahrnehmen, obwohl es eigentlich von links oben kommt. Ja? Man kann nachher nicht mehr den Lautsprecher als Quelle identifizieren, selbst wenn man direkt davor die Nase quasi am Lautsprecher dran hat. Man hört zwar den Sound, aber man kann, ist wie so ein Fenster, aus dem der Schall kommt, und man hört nicht, das sind jetzt hier die Lautsprecher, die sich bewegen, aber ich höre das Objekt, was sich dort hinter oder neben mir bewegt. Ja? Und das ist schon ein signifikanter Faktor für eine authentische Reproduktion, ja? Weil man eigentlich die Technik, die dazwischen steht, akustisch eliminiert.
Madison Square Garden hat offensichtlich hier ja genau diese Möglichkeiten gesehen, die sich dann für Events, für Konzerte und alle möglichen Dinge ergeben. Und nach meinem Verständnis ist das Vier in Vegas ja eigentlich nur der Anfang von etwas. Also wenn ich das richtig gelesen habe, soll das Konzept ja auch an andere Standorte kommen. Also die Kollegen haben da offensichtlich was sehr Großes auch vor Augen gehabt. Jetzt, als sie euch auf der Messe getroffen hatten und ihr dann den ersten Besuch hattet in New York, um das also mal weiter sich anzunähern und zu überlegen, wie könnte man denn da zusammenkommen? Also den Kollegen war ja vollkommen klar, dass sie eine der größten und spektakulärsten Hallen da errichten werden und suchten also zu einem Audiopartner. Was sind denn so ein bisschen die Meilensteine, die ihr im Vorfeld verabredet habt, an denen das Vier euch auch gemessen hat, um zu sagen, okay, können wir weiter mit Holoplot gehen? Also wir sehen das Potenzial, klar, und es gibt vielleicht keinen anderen, der das kann, aber was sind so die Punkte, wo man auch sagt, es geht vielleicht nicht mehr weiter? Das ist ja ein enormes Risiko, ja. Also für so einen Veranstalter, der dann, die Halle wird schon gebaut, es geht alles los. Ich meine, du kannst dann nicht irgendwie auf den letzten Metern noch jemanden austauschen.
Absolut. Also ich meine, man muss wirklich den Amerikanern da auch absolut Respekt zollen, ja. Dafür sind sie bekannt. Ja. Sie sind halt, die waren relativ schnell, great, let's do it. Ja, so eine Demo, und da waren die Executives, da war der Eigentümer, Milliardär auch dort, und da hat gesagt, okay, amazing, ja, okay, let's go. Das heißt dann nicht, ihr habt jetzt das Projekt, sondern das heißt, wir fangen mal an, gemeinsam zu arbeiten und zu gucken, wir helfen euch, ihr helft uns, um dorthin zu kommen. Und so sind wir in dieses Projekt reingestartet, aber halt sehr schnell, ja, und erstmal anfangen und dann gucken, wie weit man kommt, und nicht, wie es teilweise in Deutschland war, okay, erstmal 5 Jahre Brandschutz diskutieren, bevor wir anfangen. Das war schon der unterschiedliche Mindset. Und wir waren, als wir angefangen haben, waren wir 10 Leute, ja. Und der erste Call, kann man sich vorstellen, die haben die Ambition. Damals war das noch keine Sphere, war es noch ein bisschen anders aus, aber da sind natürlich eine Armada an Beratern, an Teams, an Architekten, an akustischen, visuellen Beratern. Also das Gebäude hat ja fast 3 Milliarden gekostet. Also da ist unheimlich viel Expertise mit dran. Wir haben den ersten Call, da sitzen 50 Leute in dem Call drin. Wir haben gerade das Partnership Agreement, dann auch ein Investment gemacht. Wir sind ganz happy, dann kommen wir an Bord. Und eine der größten Beratungsgesellschaften für Bau, Konzert, Akustik mit an Bord. Ja. Und kurze Welcome-Runde, und dann fangen die an, ihre Präsentation zu machen. Und ihre Präsentation für diesen Call, wo wir zum ersten Mal dabei sind, ist, dass wir eigentlich nicht die richtige Technologie sind und dass man doch die Technologie von dem Marktführer nehmen sollte. Und hier sind die 10 Gründe, warum. Es war der Startschuss.
Das ist auch Klassiker eigentlich.
Und dann war ich schon so, okay, gut, das geht jetzt anders los, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe gedacht, wir kommen da ein bisschen mehr Excitement in den Raum, aber das hat man schnell gemerkt. Wir sind für sehr viele Leute in diesem Projekt auch ein großes Problem. Es gibt die Vision der Eigentümer, die wollen was Neues, die wollen das Beste machen, und dann gibt es einen riesen Teil des Teams, der für die Execution zuständig ist, der am Ende das Gebäude funktionierend schlüsselfertig abstellen muss mit einer gewissen sehr aggressiven Timeline und Budget. Und für die bist du erstmal ein großes Problem, weil die haben halt erst gefragt, okay, wie viele von euren Dingern müssen wo hängen, wie laut sind die, was können die, was wiegen die, wir haben das Produkt noch gar nicht entwickelt, ja, so zu dem Zeitpunkt. Und die haben gesagt, ja, brauchen wir nächsten Monat und so weiter. So ging's halt los. Und das heißt, wir waren auf einer sehr extremen, sag ich mal, High-Pressure-Timeline ab Tag 1 mit Gates, die wir eigentlich alle 3 Monate durchlaufen mussten. Das waren immer binäre Gates, ja. Also wenn wir die nicht schaffen, dann sind wir da im Prinzip raus. Weil in diesem Projekt halt irgendwann Entscheidungen getroffen werden müssen. Ja? Okay, was wiegt das Ganze? Wo kommt das hin? Wie viel Power braucht das? Das muss ja irgendwie relativ früh in diesem festgelegt werden. Und es wurde schon auch oft versucht, von einigen der Parteien uns loszuwerden, ja, indem heimlich irgendwelche Shootouts zwischen unserem ersten Prototypen und dem Marktleading-Produkt organisiert wurden. Jetzt gar nicht von den Eigentümern, aber einfach von Leuten, die wissen wollten, können wir uns da drauf verlassen? Kann ich auch nachvollziehen, ja. Und so hatten wir eine sehr tighte Timeline, wo wir unheimlich in sehr kurzer Zeit unheimlich große Technologiesprünge auch stückchenweise zeigen mussten, uns immer festgelegt haben, okay, was ist das Nächste, was jetzt das Wichtigste ist, um da durchzugehen. Und wir hatten auch starke Partner auf der Seite von MSG, die uns natürlich geholfen haben, auch diese Dynamiken zu managen. Alleine hätten wir das nicht geschafft. Aber wieso sind wir dann so Step by Step, ja, erstmal, okay, funktioniert diese Technologie überhaupt? Kann man die auf diese Lautstärke heben? Funktioniert die in der Skalierung? Wie genau sind unsere Vorhersagen auch, ne? Weil man sehr viel simuliert und sagt, okay, so wird es nachher klingen. Sind diese Simulationsvorhersagen, die wir machen, sind die überhaupt akkurat? Sind die akkurat auf das gesamte Frequenzband? Wie verhält sich das? Ist das physikalisch überhaupt möglich? Was passiert bei den Temperaturänderungen in der Sphere, wenn die Aircon angeht und plötzlich 20.000 Leute runtergekühlt werden auf 16 Grad? Das verändert die Diffraction vom Sound im Space. Und also, es kam immer so, Telefon geklingelt, irgendwer kam eine neue Idee, dass ein großes Problem entstehen könnte, und wir mussten nächste Woche zeigen, dass wir es können. Ja, so lief's. Während wir noch versucht haben, irgendwie die Company aufzubauen, Produktion aufzubauen, die Supply Chain und Covid stattgefunden hat, dass die ganze Welt irgendwie disrupted hat und wir natürlich auch ein Go-to-Market im normalen Market gemacht haben, um das Produkt an den Mann zu bringen. Deswegen auch da die Frage, was waren so die Schritte? Unheimlich viele, meist sehr technische Steps. Und wir hatten, man muss auch sagen, einfach oft musst du halt auch Glück haben, weil wir oft an einem Punkt waren, wo es so waren, so, okay, shit, es läuft noch nicht so, oder wir wissen nicht, ist das überhaupt machbar? Ja, also ist das von der Computational Power überhaupt umsetzbar, was wir da vorhaben, weil wir brauchen jetzt noch dieses Feature und jenes Feature und dann dauert das zu lange, oder geht es überhaupt auf diese Entfernung, geht es überhaupt auf diese Skalierung, kann das Netzwerk in so einem Gebäude überhaupt in der Geschwindigkeit die Audiosignale, also es kommen viele so Fragen, die man dann, wo wir nicht wussten, hey, wir haben oft gedacht, okay, that's it, ja. Wir sind jetzt an der Grenze des aktuell technologischen Machbaren. Es geht hier einfach nicht weiter. Und haben dann abends irgendwie das Office abgesperrt und waren so, ja gut, morgen müssen wir dann irgendwie denen sagen, dass wir da jetzt, glaube ich, keine Lösung haben. Und dann kam wieder irgendein Engineer, oft die Junior Engineers, ja, nie ich, ja. Irgendjemand kam mit einer super Idee und sagt, hey, ich glaube, so und so können wir es vielleicht machen, oder den und den Ansatz, oder wir haben es geschafft, im letzten Moment noch jemanden zu hiren, die uns dann wirklich in ihrer ersten Woche einen Arsch gerettet haben, ja, um es mal ganz deutlich zu sagen. Also viele von diesen Pinnacle Moments, die dann so, das ist dann viele Startups wahrscheinlich so, diese Experiences. Wir hatten das halt anhand von einem so einem Megaprojekt, also nicht nur anhand von diesem Projekt, aber das war schon so die starke Kraft, ja, die sehr viel bestimmt hat und natürlich auch sehr viel den Erfolg der Firma nachher definiert hat. Und viele von diesen Moments, an denen wir einfach so durchgehen mussten und gucken, okay, kriegen wir es jetzt bis morgen hin oder kriegen wir es nicht hin?
Ja, das ist schon eine Herausforderung, wenn man vor allen Dingen mit einem Bein schon auf der Baustelle quasi steht. Das ist natürlich nochmal ein etwas anderer Druck. Man hat das so bei Bauprojekten ja auch, ne? Ich glaube, bei Olympiastadien hat man es immer wieder mal gehört, die dann irgendwo noch eine tolle Wölbung hier haben sollen, dass kein Mensch weiß aber, ob man das Glas da überhaupt reinbekommt und man muss es dann vor Ort noch irgendwie hinbekommen. Also finde ich hoch beeindruckend und zeigt natürlich, dass euer Team da auf allen Ebenen also sich wahrscheinlich auch gebogen und gestretched hat, wie man so schön sagt.
Und hier ist schon auch muss man echt sagen, also es ist eine echte Ingenieursleistung, dieses Gebäude, insgesamt, was da drin ist und was die Vision, die MSG da auch hatte und auch durchgesetzt hat, also muss man echt sagen, Wahnsinn, was die Leute in der ganzen unterschiedlichen Gewerke dort geleistet haben, ja? Also es ist eigentlich die furchtbarste Idee, eine kugelrunde mit Glas, also die LEDs gefüllte Konzerthalle zu bauen. Das ist das Schlimmste, was man akustisch machen kann. Aber alleine so ein Gebäude mit dieser Krümmung, in dieser Größe zu machen, spektakulär. Ja, wir haben allein unser Audiosystem sind 250 Tonnen, die in diesem Gebäude drin hängen. Ja, das heißt, die Krümmung der Sphere musste natürlich berechnet werden mit unserem Gewicht, damit das Stahl sich dann so biegt, was da oben reingeht. Und das dann muss alles noch nachher zusammenpassen. Ja, also ich weiß gar nicht, wie das geht, aber das war schon Wahnsinn, ja, was die da geleistet haben. Und deswegen war natürlich so die Abhängigkeit aller Gewerke zueinander extrem hoch. Ja.
War denn eigentlich zu dem Zeitpunkt, als Sphere bei euch dann investiert hat auch und ihr die Partnerschaft eingegangen seid, war für dich das Ende insofern schon absehbar, dass ihr sagt, okay, wenn uns das gelingen sollte, könntet ihr unter Umständen ans Vier auch verkaufen oder war das eigentlich überhaupt keine Option, die belastbar schon irgendwie absehbar war?
War eigentlich nicht belastbar absehbar. Also ich habe eigentlich immer gedacht, es passt vielleicht nicht so richtig rein in deren Konglomerat, was die machen. Die machen mehr Venues und weniger Technologie. Und für mich war auch lange Zeit sozusagen die Frage, okay, wird das überhaupt funktionieren? Ja, also weil die Schritte so groß waren. Es gab dann wirklich so der Punkt, an dem das erst für alle so richtig klar wurde und auch für mich klar wurde, war eine sehr große Demo, die wir so als eins der finalen Gates machen mussten oder gemeinsam gemacht haben. Und zwar war die Frage, okay, wie funktioniert das jetzt at scale in einem möglichst großen Raum? Ja, weil wir haben viele kleinere Sachen schon gemacht und verschiedene Projekte und Bahnhöfe und so weiter, aber it's not the same. Ja, so. Wie funktioniert das jetzt in so einer riesen Halle? Und MSG war immer schon sehr bold, wenn es darum ging, okay, wir müssen jetzt irgendwie die Sachen testen, umsetzen. Also haben wir die größte Messehalle Deutschlands in Leipzig angemietet für 8 Wochen, was auch ein 7-stelliger Betrag ist. Und haben dann das für uns größte System, was wir bauen konnten und was auch eins der größten Systeme dann damals überhaupt auf der Welt, wahrscheinlich was jemals aufgebaut wurde, aufgebaut. Und alles, was wir an Material hatten, da reingeschoben und haben dann 8 Wochen lang alle möglichen strukturierten Tests gemacht. Wir haben die ganze Halle ausgepflastert mit Mikrofonen und dann gemessen, okay, die Schallwellen, passen die zu unseren Berechnungen? Und dann haben wir also unabhängige quasi Passanten oder Gruppen von Menschen reingebracht, die dann mit verschlossenen Augen Dinge erkennen mussten und alle möglichen Sachen, alles getestet. Und der letzte Step war in der letzten Woche, MSG war ja in Gesprächen mit U2, die Residency in Sphere zu machen, als erste Opening Band sozusagen, aber war noch nicht signed. Und dann hat Bono von U2 gesagt, okay, er schickt seinen Head of Audio, seinen Live Sound Engineer, Joe O, das ist eine Legende im Live Engineering, Joe O ist einer der Top Sound Engineers der Welt, klar, U2, jede Show von U2 gemacht, schickt er zum Test nach Leipzig mit der Aufgabe, gibt's auch Interviews von denen dazu, sagt mit der Aufgabe to break the system, ja, weil eigentlich waren sie kein Fan von dieser neuen Technologie oder es war nicht klar, ja, is it gonna work? Und er sollte am Montag kommen, war für 2 Stunden gescheduled und einmal sozusagen kommen, testen und sollte wieder zurück. Und er kam dann und hat sich da hingestellt ans Mischpult in dieser riesen leeren Messehalle, was natürlich akustisch der größte, ja, also schlimmer geht's kaum, mit dem riesen Soundsystem und hat dann U2-Tracks von Konzerten reingehauen auf einer phänomenalen Lautstärke, die ich so auch noch nicht gehört hatte aus unserem System. Und hat dann eine Stunde lang einfach komplett das System an seine Grenzen gefahren und hat dann gesagt, es ist das Beste, was er jemals gehört hat. Und ist dann bis Freitag geblieben, hat seine Rückreise verschoben, hat seiner Frau, die irgendwie krank war, zu Hause gesagt, er muss jetzt hier bleiben und war bis Freitag da und hat immer wieder wie so ein Kind in der Ecke gewartet, wenn wir mit Testen fertig waren, ob er jetzt nochmal auf 130 Dezibel U2 spielen kann. Und ist am Ende der Woche zurückgefahren und hat dann, wie er auch in so einem Interview schreibt, einen biblischen Report an Bono und The Edge geschickt und gesagt, sie müssen die Sphere-Show machen, because this is the sound of the future. Ja. Und deswegen hat U2 dann auch gesagt, sie machen die Residency in Sphere. Und das war für mich dann eigentlich der Moment, wo ich gemerkt habe, als ich gesehen habe, okay, diese Person, weil Audio ist ein sehr subjektives Hörerlebnis. Ja. Und das differenziert sich nachher auf einem Niveau, da kommst du auch über Jahre so nicht mehr hin, dass du wirklich sagen kannst, ist das jetzt wirklich besser als das? Ja. Wenn du auf dem Level spielst, also bist du angewiesen auf die Ohren von den Leuten, die einfach ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht haben, wie es in vielen Bereichen so ist. Und natürlich haben meine Leute ja natürlich gesagt, okay, es ist really great, ja. Und auch andere, aber dann das von Joe O und U2 zu hören und zu sagen, okay, sie machen die Show. Deswegen war für mich der Moment so, okay, ich glaube, was wir machen, wird funktionieren, weil ich wusste, okay, die Produktion, alle anderen Sachen, das sind auch 100.000 Challenges, die man da noch hat, kriegen wir hin, ja. Dann muss noch das alles auf der Zeitachse passen und so, aber da war dann klar, okay, was wir jetzt hier die letzten Jahre entwickelt haben, wird glaube ich, funktionieren und ich glaube, es wird richtig geil.
Wann ist denn der Punkt gekommen, Roman, als klar wurde, das Vier ist vielleicht an einem Punkt, wo die sagen, wir möchten nicht nur jetzt die Veranstaltungslocation damit ausstatten mit eurer Technologie, sondern zu sagen, wir möchten Holoplot kaufen. Was war der ausschlaggebende Punkt? Oder vielleicht vorab gefragt, von wem ist die Initiative ausgegangen, solche Gespräche überhaupt zu führen?
Es war schon klar, dass Sphere, MSG, es waren absolute Evangelist unserer Technologie. Ja, also die waren wirklich der Firm-Believer und haben das in alle ihre Venues jetzt, also bis auf den Garden jetzt, aber der wird auch noch kommen, alle Venues implementiert. Also sie waren einfach absolutely convinced, waren natürlich ja auch investiert, aber das größere Commitment war, dass sie es in ihre Venues installiert haben. Ja? Und es war schon klar, dass die immer Interesse haben, aber es war nicht so richtig klar, ob das jetzt eine Exit-Möglichkeit für sie wäre. Aber es war für uns dann so, dass wir ja Ende 23, Anfang 24 dann nochmal gesagt haben, okay, wir würden eigentlich nochmal eine Finanzierungsrunde machen, so für die nächste Wachstumsstufe. Wir hatten ja eigentlich keine gemacht die ganze Zeit. Und ich habe gesagt, okay, ich würde gerne nochmal eine machen und ich würde auch gerne auf der Investorseite eigentlich dann noch jemand Neues dazu holen, damit wir nicht nur den größten Kunden und Investor, sondern dass das alles so ein bisschen sich ausbalanciert, am liebsten Finanzinvestor und dann arbeiten wir uns da irgendwie Step für Step weiter hoch. Und in dem Zuge kam immer mehr strategisches Interesse von anderen Playern aus der Industrie, die dann Interesse hatten, uns eigentlich zu kaufen. Und die Runde hat sich so ein bisschen zusammengebaut. Auf der einen Seite, aber ich war nicht so richtig happy mit den Investoren, weil ich gesagt habe, okay, das ist schon ganz gut, aber ich weiß nicht, ob es das jetzt das richtige Setup ist. Und auf der anderen Seite kamen die Strategen, die gesagt haben, hey, wir hätten eigentlich Interesse, euch zu kaufen. Und dann habe ich das mal mit MSG besprochen und dann wurde schon klar, okay, dass die sagen, sie haben ein bisschen, ja, also Sphere ist so abhängig von dieser Technologie, der ganze Venue funktioniert nur jetzt und auch alle zukünftigen Venues mit Holoplot-Technologie. Dass das jetzt jemand anders kauft, ist für sie auch ein Risiko. Das heißt, ja, da kommen viele Fragen dann auf, okay, was machen wir und wie würde das und wie sichern wir uns da ab, etc., etc. So, dann habe ich gesagt, gut, andere Möglichkeit ist natürlich, dass ihr es kauft, die Firma. Und das haben sie dann auch innerhalb von 2 Wochen getan. Ja, also da war dann relativ klar, die Entscheidung ging dann super schnell, nachdem die Opportunity dann da war und ich das mal ausgesprochen hatte. Und war ein super leaner, einfacher Prozess, weil die ja seit 7 Jahren oder seit 6, 7 Jahren in der Firma drin waren, das ganze Team kannten, keine Frage mehr zur Technologie hatten und also war ihnen auch egal, ob andere das kaufen oder nicht. Ja, so nach dem Motto, was natürlich viele große andere, wir hatten ja auch die Moschee in Medina gemacht, was ähnlich so groß ist wie die Sphere, nur auf einem anderen, mit einem anderen Produkt, Riesenprojekt. 1 Million Menschen passen in diese Moschee rein. Aber für sie war klar, hey, das ist für uns so wichtig, essentiell. Wir bauen jetzt mehrere von diesen Spheres. Sie bauen jetzt einen in Abu Dhabi, jetzt haben sie einen in Washington announced. Es werden noch weitere kommen. We wanna own this company. Ja, und war für mich dann auf dem Exit-Weg insofern auch gut, dass ich jetzt keine 5 Jahre Earnout-Struktur hatte, ja, sondern dann gesagt habe, okay, ich bin dann auch operativ als CEO, würde ich mich in dem Szenario auch dann nach ein paar Monaten rausziehen. Ich bin dann beratend noch tätig. Aber mich braucht auch keiner, wenn ich jetzt intern nicht mehr die Entscheidung treffen kann, weil ich habe ein super Team, die können das ganze Business mal machen. Und wenn der neue Eigentümer klar weiß, was er will, dann stehe ich da nur im Weg, ja, und war für alle Beteiligten auch okay, ja. Also es hat dann gut gepasst, schlussendlich, dass die Firma dahingehend zu übergeben, und ich habe mich auch gut gefühlt, weil es schon die Mitarbeiter und die Firma, die Technologie eigentlich zum größten Fan übergewandert ist. Ja, hätten wir einen Wettbewerber der konventionellen Welt irgendwie verkauft, dann wäre es hart gewesen, weil von Anfang an musst du dich dort verteidigen und sagen, warum ist deine Technologie besser, und alle reden am Rhein. Ist auch ein möglicher Weg, klar. Aber die sind dort natürlich mit offenen Händen gelandet und auch mit sehr viel Bereitschaft, weiter in diese Technologie zu investieren und neue Sachen zu machen. Und das war natürlich auch fürs Team super.
Wenn man die Geschichte dann so sieht, dann ist dir da ja was gelungen, wovon eigentlich jeder Gründer am Ende immer träumt, dass es dann so ausgeht. Wenn du heute mit jungen Gründern sprichst im Technologiebereich, die dich um Rat bitten und sagen, Roman, was können wir denn jetzt aus deiner Geschichte lernen? Also was sind die Dinge, die ihr bei Holoplot richtig gemacht habt, die bis zu einem gewissen Grad auch replizierbar sind? Also so schwierig das ist, ist natürlich sehr spezielle Industrie, jeder Fall ist immer einzeln. Aber was sind so Dinge, wo du sagst, die Empfehlungen, was ihr richtig gemacht habt, oder auch Dinge, die ihr falsch gemacht habt, wo ihr sagt, diesen Fehler muss man nicht unbedingt nochmal wiederholen. Was sind Dinge, die du mitgibst?
Ja, ich meine, es sind natürlich sehr viele Dinge, die man da erlebt hat, und ich glaube, es ist immer, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, mit so generelle Statements zu machen, ohne dass sie so spezifisch auf, ne, so. Aber ich glaube, also wir haben das nur geschafft, weil wir ein phänomenales Team hatten, weil wir phänomenales Talent hatten. Wie haben wir phänomenales Talent bekommen als kleine Company, die am Anfang auch nicht viel zahlen konnte? Wir hatten, glaube ich, eine spektakuläre Vision, und wir hatten, glaube ich, eine sehr coole Kultur, indem wir den Leuten, wo ich versucht habe, den Leuten immer maximale Freiheit zu geben, in ihrer Entscheidungsgewalt und Ownership zu übernehmen für gewisse Themen. Ja, vor allem auf der Entwicklungsseite, aber auch in anderen Bereichen, und gesagt, okay, wenn ihr glaubt, ihr kriegt das so hin oder das ist so besser, you own it, ja, weil ich will nicht derjenige sein, der hier irgendwie alles diktiert, ja, das müsst ihr schon selber machen. Ich glaube, das hat einfach am Anfang ein paar sehr gute Leute zu uns gezogen, und die haben wiederum dann sehr gute Leute angezogen, ne? Also wir hatten dann schon so ein Flywheel, wo plötzlich so ein paar Lead-Leute zu uns kamen, und dann haben die einfach 30 Leute geheiert aus ihren alten Teams, und zwar alle die Besten dort, die gesagt haben, die zu uns gekommen sind und gesagt, ich komme hierher, weil ich mit der Person an dieser neuen Challenge arbeiten wollen würde, ne? Und das hat dann schon intern natürlich auch so ein Kulturbeschleuniger gebracht, und der wiederum hat mehr Talent angezogen. Also das war nachher ein sehr cooles Momentum, zu sehen, was es eigentlich braucht, um Top-Talent so anzuziehen, auch wenn du die am Anfang vielleicht gar nicht bezahlen kannst, weil du ihnen halt Freiheit gibst, was zu machen, und mit einer großen Vision, in der sie sich irgendwie ausleben können. Und da hatten wir einfach Glück, dass wir auch natürlich so eine Vision und so ein Produkt haben, was uns das irgendwie erlaubt hat. Aber ich glaube, das ist für die meisten Companies eine Frage von, wie positioniere ich das und wie definiere ich das. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist die Experience war immer super, ist natürlich immer super wichtig. Ja, also wir haben viele Leute geheirat, die echte Koryphäen auf ihrem Gebiet sind, die dem Bereich vorher absolute Experten sind. Es gibt sehr viele Shortcuts, aber sehr oft kamen durchbrechende Ideen und auch Lösungen, die uns wirklich manchmal aus dem Dreck gezogen haben, from the young and hungry. Ja, also wir haben sehr viele Werkstudenten gehabt, und die meisten von diesen Werkstudenten haben wir später auch angestellt, weil einfach Top-Leute dabei waren, die einfach kreativ und neu gedacht haben und auch jetzt die Möglichkeit hatten, in den Tiefen sich da zu entfalten und nicht von oben Prozess und du musst nur diese Aufgabe machen, sondern die haben auch coole Aufgaben bekommen und kamen dann auch mit super Ideen auf, ne? Also ich habe oft den Fehler gemacht oder oft mit mir selber lange gerungen, gerade wenn man dann so auf Management und überlegt, was brauche ich, so viele Leute und so weiter. habe ich mir die Zähne ausgebissen, immer so auf CVs und welche Experience und bei welcher Firma waren die vorher und was haben die schon gemacht und klingt das alles irgendwie, ist da die Reputation und so weiter und so fort. Und meistens muss ich ehrlicherweise mir dann irgendwann eingestehen, bei vielen war das einfach nicht der ausschlaggebende Erfolgsfaktor, ja, sondern der ausschlaggebende Erfolgsfaktor war einfach Personal Fit zu mir, zur Company und diesen Hunger jetzt, I'm gonna get this shit done. So, ne? Und wir haben dann später versucht, viel mehr unseren ganzen Hiring-Prozess eigentlich darauf auszulegen. Und das hat uns unfassbar nach vorne gebracht und es hat es für mich auch sehr viel einfacher gemacht im Rekrutieren von meinem Team und wie ich die Leute nachher bewerte. Und ich bin immer wieder in diese alten Muster auch verfallen, zu sagen, ich brauche jemanden mit dem und dem Background und so weiter und so fort. Aber am besten haben eigentlich die Leute funktioniert, wo ich einfach ein gutes Bauchgefühl hatte. Und klar sind die Stationen, die sie vorher gemacht haben, sind wichtig, aber das ist nicht der, also ist nicht der wichtigste Faktor, von dem sich dann alles nachher ergeben muss, sondern die Prioritäten haben sich sozusagen verschoben. Ich glaube, eine Challenge, die wir hatten und die wahrscheinlich auch viele andere Firmen hatten, wir waren ja jetzt eine Firma, die es mit relativ wenigen Investments geschafft hat, irgendwie sich zu entwickeln. Also das heißt, wir haben viel Umsatz gemacht, auch den größten Umsatz von einem großen Lead-Customer, aber auch vom anderen. Und die Challenge bei dem Lead-Customer ist natürlich, der hat auch Vorstellungen, wie das Produkt sich entwickeln muss. Ja? Und es muss, wenn die Sphere sagt, wir brauchen das so und so, dass es für uns funktioniert, dann kannst du da schwer sagen, mache ich nicht. Weil, klar, es ist das größte Projekt, willst du gewinnen, ist für dich natürlich auch super wichtig. Aber es war schon eine große Challenge für uns und ich glaube, wir haben es auch nachher nicht voll geschafft bei dem ersten Produkt, was wir damit auf den Markt gebracht haben, dass es auch für den Markt passt. Ja, weil der Lead-Customer hat teilweise sehr spezielle Anforderungen und die versucht man zu erfüllen, um das Projekt zu gewinnen. Aber ist das nachher noch das Produkt, was wirklich am Markt passt? Und manchmal hat man diese Wahl nicht. Ja? Also wir hatten teilweise keine Wahl. Ja? Es musste so passieren, wie es dort funktioniert. Und wir haben es möglichst versucht, dass es dann auch gleichzeitig für alle anderen noch mitfunktioniert. Aber die Priority war erstmal dieses Produkt, um dann weiter zu iterieren. Was natürlich auf der Hardware-Seite nochmal riskanter ist, weil natürlich die Entwicklungszyklen deutlich länger sind. Ne? Da kann ich nicht einfach ein Update machen und jetzt funktioniert es auch für alle anderen, sondern ich habe halt sehr lange Procurement und Entwicklungszyklen. Und das ist ein Thema, mit dem wir dann nachher ein bisschen gekämpft haben, dass wir gesagt haben, okay, das Produkt ist mega, aber es ist für viele im Markt zum Beispiel zu teuer, ja, weil wir halt auf Performance, Qualität, Maximierung gesetzt haben, damit es in diesem Projekt alles sozusagen liefert, aber für viele im Markt dann nachher eigentlich das vielleicht auf dem Level nicht notwendig gewesen wäre. Es hat uns danach ein bisschen schwieriger gemacht. Und das ist was, glaube ich, wo man aufpassen muss, ja? Dass man sich nicht an einem Kunden irgendwie verliert. Das ist ein bekanntes Problem wahrscheinlich. Ja.
Das ist ein bekanntes Problem und gleichzeitig ist sozusagen ja umso glücklicher dann der Umstand, wenn man sagt, man findet dann in dem größten Fan, wie du es genannt hast, nachher auch den potenziellen Käufer oder den tatsächlichen Käufer. Das ist natürlich dann im Rückblick gesehen eine absolut traumhafte Geschichte, wenn es so ausgeht. Man kann es natürlich von vornherein nur schlecht designen. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Erfahrung. Wenn man mal noch ins Heute und in die Zukunft schaut, Roman, erzähl uns doch noch ein bisschen jetzt die Holoplot-Geschichte, die wird natürlich immer mit dir bleiben und du bist da beratend auch noch aktiv, aber was tust du sozusagen im Schwerpunkt heute und vor allen Dingen, was begeistert dich?
Also mich begeistern viele Themen und ich schaue mir viele Themen an. Also ich habe für mich schon beschlossen, festgestellt, ich funktioniere am besten und ich habe am meisten Spaß daran, wenn ich unternehmerisch tätig bin. Ich mache ein paar Investments, aber ich glaube, da gibt es andere Leute, die das professionell machen und besser machen können und das ist jetzt eher so ein bisschen so aus Interesse, weil mich gewisse Themen interessieren und man kann gut da reingucken. Aber ich merke, ich bekomme am besten den Kick und die Energie und die Lust, wenn es auf irgendeine Art von unternehmerische Aufgabe ist. Ich würde mich jetzt nicht zurückziehen, sagen, ich bin nur Investor. Da bin ich, glaube ich, nicht der Typ für. Und schaue mich jetzt um, was sind so die neuen Themen. Ich habe erstmal ein Jahr komplett Pause gemacht, was super war. Und dann mich langsam wieder angefangen, mit vielen neuen Themen zu beschäftigen. Und dann kommen natürlich auch viele Themen irgendwie rein und viele Opportunities und neue Sachen. Und ich habe gemerkt, okay, ich muss mich erstmal damit beschäftigen, was ich eigentlich machen möchte, ja, in welchem Setup, weil es ist sehr einfach, direkt das Nächste zu machen. So, ja? Es gibt immer kannst sofort ein neues machen, gibt es irgendwie ein Team oder jemand ist da, und du kannst dir jetzt helfen, das klingt gut und da ist irgendwie Funding, kannst du sofort weitermachen, aber wenn du es halt schon irgendwie ein, zwei Mal gemacht hast, weißt du, what you gonna sign up for, ja, so, ich rede immer, es sind 10 Jahre, sehe ich mich 10 Jahre so zu arbeiten. Ja, auf dem Thema zu arbeiten, mit der Intensität zu arbeiten, mit was für Partnern will ich arbeiten, wer ist im Team dabei, also sehr viel, klar, das Problem, was ich löse, aber vor allem, wie ich es löse, mit wem ich zusammenarbeite und in welcher Abhängigkeit, wie unabhängig kann ich sein. Und momentan, ich merke immer wieder, mich interessieren die großen technischen Herausforderungen und da kommt sehr viel Energie in mir auf. Ich merke aber auch, okay, es ist etwas, was ich jetzt schon gemacht habe. Schließt sich jetzt nicht aus, dass ich es nochmal mache und du kommst, weiß nicht, ob das der Weg für mich jetzt unbedingt in den nächsten 5-6 Jahren ist, dass ich sage, das muss ich jetzt direkt gerade nochmal machen. Ich habe gerade vor allem Spaß auf Geschäftsmodelle zu gucken, die relativ nah am Cashflow sind, die profitabel sind, die vielleicht auch mehr consumer-oriented sind, in einem Markt, in dem ich mich gar nicht so irgendwie auskenne. Und gerade jetzt natürlich mit dem AI-Thema super spannend, verändert irgendwie alles, ja. Aber die Frage ist, was bedeutet das eigentlich für die Welt nachher? Ja? Also leben wir alle im Paradies in 10 Jahren oder führt das irgendwie zu einer Konzentration von Power und Erhöhung der Ungleichheiten? Ich glaube, das Risiko ist, dass sich ein bisschen in die Richtung auch entwickelt, ja, so dass alle vom Grundeinkommen im Paradies leben, sehe ich noch nicht. Was aber, glaube ich, schlussendlich immer wichtig sein wird und immer mehr wichtig sein wird, ist die menschliche Komponente. Ja? Also wir merken jetzt schon, okay, AI führt zu einer gewissen Müdigkeit, ja, egal ob ich jetzt Texte lese oder Posts oder Content, ja, man sieht es ja in den meisten Fällen. Und ich glaube, das wird weiter zunehmen. Und der menschliche Faktor, die menschliche Kreativität, diese menschliche persönliche Experience wird, glaube ich, in Zukunft ein sehr hohes Gut werden. In jeglicher Form. Und ich finde spannend, was man damit machen kann. Ja, also weil ich einfach glaube, das ist gonna be a scarce resource in der Zukunft. Man kann jetzt super viele spannende AI-Themen machen, finde ich auch mega spannend, aber ich tue mich ein bisschen schwer mit der Voraussage, okay, wie sieht es in 10 Jahren aus auf dem Thema, dass ich sage, da hätte ich jetzt gerade die klare Idee zu sagen, that's the thing. Und deswegen gucke ich eher, wie kann man KI sinnvoll nutzen, um besser zu arbeiten, um die menschlichen Komponenten, Kompetenzen und Erfahrungen zu befeuern.
Also ich glaube, das wird tatsächlich ein großes Megathema und auch da, das Schöne ist ja eigentlich, wenn man jetzt die etwas positivere Arbeitshypothese mit KI hat, dann würde sich ja auch eigentlich würden sich die Freiheitsgrade ja nochmal um ein viel, 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 Vielfaches erweitern. Also für jeden Einzelnen im Idealfall und natürlich auch für Organisationen und für Geschäft. Wo man genau sagt, vielleicht ist das ja dann eben auch gar kein Widerspruch, ne, wenn man an der Schnittstelle dann dessen, was du gerade beschrieben hast, so auch als neue Bedürfnisse, was kann man schaffen? Das kann analog sein, aber es kann eben auch digital unterstützt sein. Also wer weiß, ne, wo da sich was auftut.
Genau, also ich glaube, dass natürlich irgendwie wahrscheinlich mehr Zeit zur Verfügung steht und man die einsetzen kann und man, glaube ich, dann den menschlichen Faktor als ein hohes Gut auch irgendwie noch ansehen wird. Und ich glaube, das ist ein spannendes Feld. Da kann man alle möglichen Sachen machen. Sound ist ja auch so ein Thema. Ja? Eine Sound Experience ist ja auch, die kann ich nicht über eine KI generieren schlussendlich, also klar kann ich die Musik über eine KI generieren lassen, aber die Reproduktion, das Erlebnis, ich höre etwas, was physisch auf meinen Körper sozusagen einwirkt, ist ja erstmal ein echtes Erlebnis. Und ich glaube, das habe ich oft gemerkt, es hat mir auch super Spaß gemacht in der Holoplot-Zeit, wenn du diese Erlebnisse erzeugst, du kommst irgendwo hin, es ist eine Demo oder es ist ein Event und du hörst das Produkt und die Leute sind dort und die Augen leuchten, weißt du, es ist ein richtiger emotionaler Output, der da stattfindet. Das hat super viel Spaß gemacht und ich glaube, an der Schnittstelle, auch in anderen Industrien, gibt's spannende Sachen, die man machen kann.
Also ich finde, das war jetzt eine sehr außergewöhnliche Geschichte, an der du hast uns teilhaben lassen. Also von einer Garage in Potsdam sind wir über The Sphere, wir waren mit dir bei einer Meuterei in der Arktis und haben so ein Gefühl, glaube ich, auch bekommen, wie du in die Zukunft guckst. Ich habe den Eindruck, man wird dich auf jeden Fall dort wieder antreffen als Unternehmer an einer der Schnittstellen eben der relevanten technologischen Entwicklung, der gesellschaftlichen Entwicklung, der wirtschaftlichen Entwicklung, die wir sehen. Ich hoffe, Roman, wenn es soweit ist, dass wir früh davon mitbekommen und dass wir dich dann wieder einladen können, wenn es zu unserem Titel Deep Tech Unlocked passt. Ich glaube, diese Episode war schon mal sehr, sehr interessant. Vielen Dank für deine Einblicke, für die Offenheit und für deine Begeisterung, die bei mir zumindest vollkommen übergesprungen ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch in diesem Setting bei Zeiten vielleicht nochmal wiedersehen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Ich danke dir. Ciao.
Ciao.
Danke, Thomas. Das war ein Gespräch, wie ich sehr gerne angehört habe. Ich meine, das tue ich immer bei deinen Interviews, aber auch hier nochmal im ganz Besonderen, weil ich dieses Audio-Thema hochinteressant finde. Und ich finde natürlich auch Unternehmergeschichten sehr interessant. Und ich finde, die von Roman Sick ist eine erstmal klasse und sehr erfolgreiche Unternehmergeschichte, aber auch wieder eine besondere, weil sie zeigt, auf welche unterschiedliche Art und Weise sie zustande kommen können. Und wir sprechen ja in Deutschland so oft von Hidden Champions. Und dieses Unternehmen war bis dato zumindest für mich sehr hidden, aber sicherlich auch wieder ein Champion. Und man muss ja auch so sagen, auch aus einer anderen Perspektive heraus hidden, weil dieses Unternehmen ja bereits existierte, bevor er reinkam und das ja noch nicht ganz so erfolgreich war. Und was mir einfach nochmal das Augenmerk darauf gelegt hat, es ist wie bei jeder Technologie in der Breite und der Fülle der möglichen Anwendungen. Und wir sprechen ja dann gerne von den sogenannten Use Cases oder wo ist die sogenannte, ich mag das Stichwort nicht, aber es wird regelmäßig benutzt, irgendwie die Killer Application, die es dann braucht, wo diese Technologie genau ihren Mehrwert ausspielt. Und das wird mir manchmal so diskutiert, als wäre das eine, wie soll ich sagen, als wäre das eine methodische Herausforderung. Und ja, es gibt auch Methoden, viele Grüße an meinen Kollegen Peter Kainz von der WU Wien, der das Technological Competence Leveraging erfunden hat, was eine ganz tolle Methode ist, um systematisch Anwendungsfälle von Technologien abzuleiten. Aber du brauchst ja auch immer Menschen, die in der Lage sind, das zu tun. Und der Unternehmer, die Unternehmerpersönlichkeit Roman Sick ist halt der entscheidende Baustein gewesen, um ein existierendes Stück Technologie mit einem groben Anwendungsfeld nachher in etwas umzumünzen, was eine solch erfolgreiche Firma geworden ist. Und das ist mir einfach auch noch so wichtig zu transportieren, dass das genau der Grund ist, auch warum wir Unternehmerpersönlichkeiten brauchen, um aus diesen ganzen Technologiepotenzialen in Deutschland die dafür entsprechenden nicht nur Anwendungen, sondern natürlich nachher auch Geschäftsmodelle, ein Team aufzubauen, was das Ganze auch skalieren kann. Und können wir ja gleich auch noch drüber sprechen, diesen ganzen Druck, den man ausgesetzt ist, als kleines Unternehmen dann irgendwie gegen große und mit so einem großen Auftrag und nachher in der Sphere. Ich muss sagen, ich war vor 2 Jahren mit der Familie auch vor Ort, von außen schon unglaublich, natürlich beeindruckend, diese Kugel und wie sie dann auch beleuchtet ist und die halbe Stadt erstrahlt. Leider habe ich es noch nicht geschafft, von innen das Ganze zu erleben. Es muss ein unglaubliches Erlebnis sein, so wie ihr das und ihr beide das ja herausgearbeitet habt in diesem Podcast. Aber ich möchte mal darauf zurück, dass einfach der Unternehmer Roman Sick den Unterschied gemacht hat für diese Technologie.
Also das fand ich auch nochmal sehr beeindruckend und das Ganze auf eine, wie soll ich sagen, sehr ruhige und geräuschlose Weise, möchte ich fast sagen, um mal hier auch im Bild zu bleiben. Also die Geschichte, und da ging es mir genau wie dir auch, die Geschichte von Holoplot war mir bis vor kurzem nicht bekannt. Und ich habe mich dann gefragt, wie konnte ich das denn eigentlich nicht mitbekommen? Also jetzt gab es diese Innovationspreise, aber das waren eine der wenigen Punkte und dann bis zum Verkauf, wo man ja vielleicht hätte was hören können, aber ich habe es schlichtweg nicht mitbekommen. So, und das liegt, glaube ich, natürlich einerseits vielleicht ein bisschen an der Industrie. Er ist nicht darauf angewiesen, damit jetzt permanent auf jede Bühne zu steigen und für sich oder für das Unternehmen zu werben, sondern dann es geht dann um den Kundenkontakt. Und aber es hat mir schon auch nochmal gezeigt, es gibt eben auch mehrere Welten, auch in der Startup-Welt. Es gibt eine Welt, die braucht vielleicht diese Bühne sehr viel mehr, braucht die Aufmerksamkeit, muss permanent auch erstrahlen, um Investoren auf sich aufmerksam zu machen. Das ist natürlich ein gewisser Vorteil, wenn du selbst finanziert bist oder aus Umsätzen finanziert bist, dass du nicht permanent sozusagen nochmal um Venture Capital werben musst und Investoren auf dich aufmachen musst. Fand ich sehr sympathisch, ehrlich gesagt, auch mal so jemanden in der Szene zu erleben, der sehr erfolgreich ist, aber auch nicht so als Dauerlautsprecher für sich als Person und für sein Unternehmen unterwegs ist.
Ja, und auch natürlich zu einer Zeit, ich fand auch das nochmal ganz interessant, weil du gerade Bühne ansprichst, geht ja auch darum, ist ein Ökosystem bereit für solche Art von Unternehmen und die Innovation, er hat ja davon gesprochen, als er begonnen hat, die ganzen Investoren kannten Software, aber irgendwie, wenn dann so ein Hardware-Teil da mit dabei kommt, dann wird es halt schon schwierig. Ich erinnere mich so ein bisschen auch an Philipp Baske, der natürlich auch erstmal sehr unerfolgreich war, Investorengelder einzusammeln und dann umso erfolgreicher war, sehr kundennah zu innovieren und dadurch einen Weg gegangen ist, der nachher doch zu einem sehr großen Erfolg geführt hat. Und das ist ja hier genauso der Fall gewesen. Ja, das hat ihn dann hier gezwungen, wirklich eng am Kunden zu sein. Und ich finde es auch nochmal spannend. Jetzt haben wir ja auch schon zum Einstieg darüber gesprochen, was eigentlich Audiotechnologie eine alte Welt ist, wie viel wir davon auch bei uns in Deutschland entwickelt haben. Und heute fundamental der Unterschied, wenn jetzt die Software reinkommt und moderne Computing Power und in dieser Kombination ja überhaupt nur diese Möglichkeit da ist. Und es braucht einfach die Verbindung von beiden Welten, weil die Software allein macht keinen Ton, aber der Ton kann nicht so gezielt, nicht für unterschiedliche Use Cases so designt werden. Es ist ja wirklich ein Handwerk fast, diesen Algorithmus so zu kreieren, dass er das schafft, was nachher das Hörerlebnis so anders macht. Also ich finde das unglaublich spannend, wieder wie hier beide Welten zusammenwachsen und wir natürlich jetzt ein Gesamtökosystem wieder in Deutschland haben, wo Investoren beide Welten immer besser und sehr gut verstehen. Das macht mir große Hoffnung, dass wir noch viel mehr Innovationen hier aus Deutschland erleben können.
Man kann, glaube ich, auch ein gewisses Muster erkennen. Also so im Sinne von, was hat denn vielleicht zu dieser Unternehmergeschichte dann auch geführt? Und mir ist genau das auch aufgefallen. Also A, so das Thema komplementäre Innovation. Also eine Innovation im Bereich der Chips oder eine technologische Weiterentwicklung im Bereich der Chips ermöglicht plötzlich überhaupt erst das, was die Kollegen sich im Audiolabor ausgedacht haben. Also da kommen dann zwei technologische Entwicklungen plötzlich zum richtigen Zeitpunkt zueinander und ermöglichen dann was Drittes Neues. Das ist so eine Parallele. Das haben wir ja in anderen Fällen auch schon diskutiert. Kernfusion zum Beispiel, Quantencomputing, da finden wir die Sachen auch. Das Zweite, was ich nochmal so als Muster ganz interessant fand, war das Thema früh rausgehen mit einem Prototyp, der vielleicht auch noch nicht so alle Funktionalitäten abdecken kann und noch so ein bisschen wackelig ist. Man spricht dann ja immer von Minimal Viable Product, MVP. Aber schon mal eine Demonstration zu haben, mit der man rausgehen kann, um den Bedarf in der Industrie festzustellen und andererseits einem potenziellen Kunden auch einfach zu zeigen, was man kann. Das ist, glaube ich, so ein zweites Element gewesen. Und ein drittes Element, das Arbeiten mit starken Partnern. Also wenn du dich auch an das Gespräch mit Lilian Schwich von Scilab Batterie-Recycling erinnerst, also sehr schnell mit den potenziellen Kunden auch zusammenzuarbeiten. Oder auch Felix Pörnbacher im Autoindustrie. Also wenn du neue Antriebe entwickelst, eben sehr früh auch schon mit den OEMs in Kontakt zu gehen. Und hier hat Roman das, finde ich, auch nochmal sehr gut beschrieben, zu sagen, du brauchst diese Leute, die auch ein Problem haben, die sich transformieren wollen, die was Neues ausprobieren wollen und dann mit dir zusammenarbeiten. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor dabei ist aber auch, dass dann mit den, er hat das Leader genannt, also mit den Leadern in der entsprechenden Industrie aber auch zu tun, mit denen, die dann, wenn diese Zusammenarbeit gut funktioniert, natürlich auch positiv abstrahlen auf andere, sodass man sagt, Mensch, wenn die mit denen zusammenarbeiten können, naja gut, dann wäre das für uns ja auch hochinteressant. Also das sind so drei Dinge, die mir so als Muster ein bisschen aufgefallen sind, auch wenn man jetzt mal über die letzten Unternehmergeschichten, die wir auch hier im Podcast besprochen haben, zusammenlegt, die mir aufgefallen sind, die ich ganz interessant fand.
Ja, und hinzu kommt noch, wo du von den etablierten Unternehmen sprichst und jetzt, wir reden ja oft davon, es gibt irgendwie so einen Mindset-Unterschied zwischen Innovation und Innovatoren hier in Deutschland, Europa oder in den USA, um das mal wieder konkret an diesem Beispiel abzubilden, weil einfach die Amerikaner und in dem Kontext die hinter Sphere einfach dieses Potenzial gesehen haben und ich sag mal auf Oliver Kahn'sche Art, die Eier hatten, eine so kleine Firma für ein so unfassbar wichtiges Projekt damit reinzuholen. Und auf diesem Weg natürlich, und da komme ich wieder zurück, auch das Mindset auf Roman und Teams Seite. Ja, du hast nachher die großen Partner und das strahlt ab, aber er wurde ja auch erstmal gechallenged und konfrontiert mit Leuten, die sagen, naja, warum gehen wir denn nicht auf die Etablierten, um dieses Großprojekt zu stemmen? Wir sehen große Gefahren oder Risiken auch darin, das vielleicht mit so einem Kleinen zu machen. Du wirst ja natürlich auch die ganze Zeit angeschossen, weil selbst für große Firmen ist natürlich ein solches Projekt Prestige und ein wichtiges Business. Und da musst du einfach, da musst du drauf vorbereitet sein. Ich glaube auch als Persönlichkeit und von deinem Mindset, dass du da durchgehst und den Glauben hast, du kannst beweisen, dass du nicht nur irgendwie dieses starke Potenzial aufzeigen kannst und den ersten guten Pitch machst, sondern dass du nachher auch gegen alle Unwägbarkeiten liefern kannst und es wird Leute geben, die grätschen hier von links und rechts rein und du setzt dich aber da durch. Und diese Widerstandsfähigkeit, finde ich, hat er auch bewiesen, ohne dass er das in irgendeiner Weise in den Vordergrund stellen würde. Er hat ja total humbled und sehr, sehr sympathisch über diese Geschichte geredet, als wäre das so einfach passiert, aber man hört ja auch schon raus, welche Widerstände dann das ganze Team auch über die Zeit überbrücken musste.
Und ich glaube, das kann ja auch sehr motivierend sein. Also ich erinnere mich sehr gut an das Gespräch mit Bülent Altan, als es um die Frage New Space ging. Was macht denn jetzt eigentlich die neue Raumfahrtindustrie nochmal so besonders und wie grenzt sie sich von der vielleicht etablierten und alten Raumfahrtindustrie ab? Das ist ja mit einem recht ähnlichen Phänomene eigentlich konfrontiert worden. Eine Szene, die sehr gesettelt ist, die dir sagt, das, was ihr vorhabt, geht nicht. Und dass das aber dann erst recht der Antrieb ist, zu sagen, doch, wir haben sehr gute Anhaltspunkte zu glauben, dass das geht und wir werden das auch, wir werden das euch beweisen. Und das, also diese, dass das auch ein Motivationstreiber sein kann, das habe ich hier auch erkannt. Und ich fand, das hat ja hier interessanterweise sogar zwei Seiten. Es ist ja nicht nur so, dass du dann sagst, naja gut, okay, die Konkurrenz versucht dich jetzt hier aus dem Rennen zu halten, sondern du brauchst auf der Kundenseite jemanden, der selber bereit ist für Innovationen. Und zwar nicht in dem Sinne, dass er die dann quasi einfach nur einkauft und sich dann ins Regal stellt oder irgendetwas damit tut, sondern fundamental damit selber sein Produkt in eine neue Innovation führt. Das ist ja der eigentliche Clou. Also auch das Vier hat ja vollkommen andere Möglichkeiten jetzt auf einmal in der Hand, als wenn man sagt, na gut, wir hängen uns da halt klassische Lautsprecher da rein. Also diese neue Technologien, und auch das ist, glaube ich, so eine verallgemeinerbare Botschaft wahrscheinlich für Deep Tech. Neue Technologien brauchen eine Bereitschaft bei den Kunden auch selber, dann innovativ zu sein und neu zu denken. Wir werden das genauso sehen und da reden wir eigentlich schon seit ein paar Jahren drüber. Was passiert denn jetzt, wenn die Quantencomputer in einen Bereich kommen, wo sie wirklich diesen Quantencomputing-Vorteil auch zeigen können? Also erste Einsatzfelder gibt es ja heute schon und man kann heute auch damit schon experimentieren. Die Unternehmen müssen aber früh anfangen, das zu tun, weil wenn der Quantenvorteil erstmal da ist, ist es vielleicht sogar schon ein bisschen zu spät, die Anwendung sich dann erst noch zu überlegen und zu sagen, welche Probleme lösen wir denn jetzt damit? Also sich früh mit den Dingen vertraut zu machen und auch zu hinterfragen, wie fundamental oder strukturell verändert denn eine neue Technologie auch unser Geschäft? Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache in Deutschland, ob wir da schnell genug sind. Und das zeigt ja dieses Beispiel auch sehr stark. Die Amerikaner lassen sich da drauf ein und so wie er das beschrieben hat, der Roman sagt, okay, die Amerikaner sagen, great, let's do it. Die sind aber auch nicht völlig geisteskrank, sondern die sagen schon auch, wir machen das schrittweise. Also wir trauen uns aber jetzt mal den ersten Schritt zu machen. Und dann haben wir aber einen ganz klaren Weg, wo wir immer wieder überprüfen, ob du das halten kannst, was du versprochen hast als Technologieanbieter. Und diesen Mut und diese Bereitschaft, sich selber da auch mitzuentwickeln, die brauchen wir, glaube ich, hier auch in der etablierten Industrie, wenn es mit Deep Tech was werden soll.
Ja, ganz sicher. Und das ist auch nicht zum ersten Mal, dass wir das Thema besprechen, diese Zusammenarbeit zwischen etablierten Playern und den jungen Startups. Und auch wenn das ein oder andere Unternehmen das, wie ich finde, auf einem sehr, sehr hohen Niveau tut und es gibt genügend Beispiele, wo das funktioniert und die haben wir auch schon besprochen, so in der Breite, und das wollte ich auch eben nochmal mit dem Beispiel irgendwie Mindset, ne? Ich will jetzt nicht über einen Transrapid sprechen, ja, aber irgendwo, wenn du wieder hier so ein tolles Stück Technologie hast aus einem Traditionsbereich in Deutschland und es findet die große Anwendung dann mal wieder über den Teich, über den Atlantik in den USA. Da würde ich mir einfach wünschen, dass wir das bei uns auch noch öfter hinbekommen und gezeigt bekommen, dass wir das können, diesen Sprung zu machen aus neuester technologischer Entwicklung, eine sehr konkrete Anwendung, die natürlich allen Ansprüchen entsprechen muss, weil da Druck drauf ist, ja, weil das natürlich so eine Sphere ein ganz, ganz wichtiges Element und Business ist und da viele Leute draufschauen. Und ich glaube, das müssen wir uns einfach hier noch viel öfter trauen und jungen Unternehmen den Weg ebnen, dass sie es testen können. Und das soll bitte nochmal ein Beispiel dafür sein.
Ich habe vielleicht noch ein Thema, Thorsten, was ich nochmal ansprechen wollte, weil mir das gut gefallen hat zum Thema Team. Weil das eigentlich ja in jedem, wenn du mit erfolgreichen Unternehmern sprichst, sie am Ende sagen, oder auch Investoren, die sagen, das Team ist der Schlüssel aller Dinge. Und das klingt so banal, man sagt, ja logisch, was denn sonst? Aber es ist halt nicht banal. Also du musst die richtigen Leute da zusammen haben und ich fand es sehr, sehr klug auch nochmal, wie er strukturiert beschrieben hat, wie das Team aufgebaut war. Also und insbesondere zu sagen, wie kriege ich eigentlich ein Team aus Spitzenleuten, wenn ich wenig Geld habe. Und da zu sagen, die Kombination von Vision und maximaler Freiheit für die Leute, die dann kommen, ihre Kompetenzen auch auszuspielen und eben zu gucken, ich brauche, und mir fällt jetzt blöderweise keine Umgehung des Anglizismus ein, aber sieh es mir nach, aber First-Rate-Leute, du brauchst diese First-Rate-Leute, weil auch nur die wiederum andere First-Rate-Leute anziehen. Die Weisheit ist ja immer, die Second-Rate-Leute ziehen dann Third-Rate-Leute an. Also auch das klingt jetzt so ein bisschen banal, aber da ist natürlich unfassbar viel dran. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch generalisierbar für Deep Tech, zu sagen, du brauchst diese absoluten Spitzenleute und auch die können wieder absolute Spitzenleute rekrutieren. Was mir im Zusammenhang mit dem Team auch nochmal sehr gut gefallen hat, ist diese Kombination jetzt hier in dem Fall von Holoplot. Der Erfinder ist Ü60. Das hat man in Startups heute, wenn man sich auch so die Bilder anguckt, wie sehen so Startup-Gründerteams aus, dann sind das, du kennst diese Kacheln und da sieht man dann immer drei, meistens junge Männer stehen so Ende 20, Anfang 30 und die stehen da. Und aber hier ist der Erfinder ist Ü60 und gleichzeitig sind in dem Team aber auch so starke Leute, dass in ganz entscheidenden Momenten plötzlich auch der Werkstudent ums Eck kommen kann und die Lösung aller Probleme plötzlich parat hat. Also die hat er hat Roman als die Jungen und Hungrigen bezeichnet und die aber nicht nur sozusagen in Wasserträgerrollen unterwegs sind, sondern im richtigen Moment mit einer guten Idee auch einfach ganz maßgeblich zum Gelingen beizutragen. Und das zeigt einfach nochmal, wie wichtig es ist, auch auf diesen Ebenen die richtigen Leute zu haben, ihnen die nötige Wertschätzung entgegenzubringen, aber auch den Freiheitsgrad eben zu geben, zu sagen, bring dich mit allem ein, was du hast. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und dass im Auswahlprozess es eben nicht hundertprozentig objektivierbar ist, wer sind diese Leute, die da gut reinpassen, sondern das ist natürlich auch ein Stück, und das ist ja Lebenserfahrung, das kennen wir, glaube ich, auch, eben dann doch ein Stück, ja, vielleicht eines erfahrenen Bauchgefühls vielleicht auch ist oder auch eines gelernten Bauchgefühls, aber hier die richtigen Leute auszusuchen. Und dann braucht man wahrscheinlich auch ein bisschen Glück, dass die Chemie dann auch stimmt, um was Großes zu schaffen, aus einem ursprünglich mal sehr kleinen Gedanken.
Und auch das, was du gerade beschreibst, ist etwas, was ja der Unternehmer, das Gründerteam als Kultur prägt und damit wieder eine entscheidende Komponente genau der wenigen Personen, die dann den Unterschied machen zwischen technologischen Potenzialen, großen Märkten, irgendwie spannende Leute an Bord und kriegst es ausgeschöpft und umgesetzt in konkreten Erfolg. Und das haben sie hier geschafft. Und von daher nochmal vielen Dank für diese Inspiration. Und ich glaube, da nimmt auch jeder, der sich auf den Weg macht, sein eigenes Unternehmen zu gründen, nochmal viel an Inspiration und konkreten Erkenntnissen mit. Belassen wir es hierbei wieder für diese Woche und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Danke, Thomas.
Tito, Thorsten, bis dann, mach's gut. Ciao.
Das war Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9. Wenn es euch gefallen hat, bewerten, kommentieren, teilen und weiterempfehlen. Und wenn ihr euch für Zukunftstechnologien und Innovationen interessiert, schaut vorbei auf www.1e9.community. Bis zum nächsten Mal.